Das hier war der Moment. Canale Grande, der entscheidende Elfmeter im Elfmeterschießen für Paraguay, das damit Deutschland rauskickt aus dieser Weltmeisterschaft. Und vielleicht ist es nicht so schlecht, es tut vielleicht für den einen oder anderen von euch da draußen weh, das zu hören, aber vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, sich zu erinnern, das Ausscheiden des einen ist die Freude des anderen. Und wie das Ganze jetzt zustande kam und wie es einzuordnen ist, das werde ich jetzt besprechen mit der Runde, die ihr schon eine ganze Weile lang kennt. Caroline Kipper ist hier freie Journalistin und Martin Rafit von der Spielverlagerung Academy. Wir hören ein letztes Mal das Intro zu dieser WM.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Das Traurigste ist, dass ich ein Heim-EM wahrscheinlich in meiner Karriere auch nicht mehr kommt. Das tut weh und auch, dass man zwei Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird. Tut auch weh. Dir gefällt euch die Aussage, gell? Da werden die Augen alle groß. Wahnsinn. Was soll ich jetzt sagen, dass man in der Vorrunde ausscheidet? Natürlich wollen wir Weltmeister werden. Ist doch klar. Das will jede Mannschaft, die in der Quali teilnimmt. 25 übrigens.
Alles zum deutschen Nationalteam.
Ein Ausscheiden in der Vorrunde wurde es nicht. Das müssen wir Julian Nagelsmann geben. Alles andere muss hinterfragt werden nach diesem Spiel. 1:1 in der regulären Spielzeit und dann ein 3:4 im Elfmeterschießen, in dem hinten raus sogar Manuel Neuer noch einen mit Aura vorbeischaut, den zweiten hält. Aber dann in der Situation, in der Deutschland zum zweiten Mal in diesem Elfmeterschießen in Führung hätte gehen können. Die eine Möglichkeit war der erste Schuss von Kimmich und die zweite Möglichkeit war der sechste Schuss von Jonathan Tah. Havertz hätte auch in Führung gehen können? Naja, egal.
Nee, Havertz hatte den ersten Schuss, oder? Kimmich hat den zweiten reingemacht.
Stimmt, du hast recht. Havertz hat den so, verschossen.
So früh Lustig. Schon der erste Fehler, fast wie Deutschland im Elfmeterschießen.
Ja, Julian Nagelsmann hat so auch gesagt, ja, das ganze Spiel war ja auch so. Er hat gesagt, wir hätten ja schon in der zweiten Minute in Führung gehen können. Und da ging es ja schon dahin, hat er gesagt. Und ich sehe auch, dass man danach keinerlei Chance mehr hatte gegen dieses Paraguay. Also, Tah schießt drüber und am Ende dann Canale Grande macht das Tor für Paraguay und damit ist Paraguay weiter. Caro, wir haben jetzt eine ganze Weile warten müssen, bis wir hier mit dieser Sendung beginnen konnten. Es ist 3:20 nachts. Was sind jetzt dann nicht mehr deine ersten Gedanken zum Ausscheiden, aber die ersten, die wir aufzeichnen?
Erstmal liebe Grüße an alle, die nach dem Spiel morgen früh aufstehen. Ihr seid nicht alleine, ich bin
Grüßt
auch dabei.
Grüßt du dich gerade? Ja, genau.
Ja, logisch grüße ich mich selber. Irgendwie einer muss es ja machen. Nee, also fangen wir mal an mit dem Elfmeterschießen. Eigentlich darf ja das Spiel gar nicht ins Elfmeterschießen gehen. Dann regen sich einige zu Recht über den Schiedsrichter bzw. den VAR auf. Dann sagen andere wiederum genauso zu Recht, ja, aber gegen Paraguay, eines der schlechtesten Drittplatzierten der Gruppenphase, darfst du auch gar nicht erst in die Lage kommen. Das stimmt natürlich genauso. Macht die Fehlentscheidung nur Mühe besser, Fehlentscheidung ist Fehlentscheidung. Ja, und ich würde es vielleicht auf so eine allgemeinere Note beenden, weil wir haben hier zusammen angefangen mit Julian Nagelsmann und haben viel darüber gesprochen, was für eine neue Mannschaft geformt wird, was die neue Idee sein kann, was die neue Identität von der deutschen Nationalmannschaft sein kann nach diesen bitteren, damals 10, jetzt 12 Jahre. Und jetzt muss man hier 2 Jahre oder 2,5 Jahre später sitzen wir hier und es ist nochmal ein anderes Gefühl, weil es halt ein gescheiterter Neuaufbau ist. Also natürlich kann man sich einzelne Punkte da rauspicken, auf die man aufbauen kann. Und aber grundsätzlich kommt, glaube ich, auch großer Frust daher von einer enttäuschten Hoffnung, die gar nicht nur auf diese WM gemünzt ist, sondern auf den gesamten Neustart des deutschen Fußballs. Der muss jetzt nicht in Schutt und Asche liegen, so meine ich das gar nicht. Aber deswegen finde ich persönlich das nochmal ein bisschen härter und hat das eine andere Note, weil vorher ist der deutsche Fußball so vor sich hingesiecht und jetzt hat das nicht geschafft aufzustehen. Und come on, es ist ein Ausscheiden im 16-Finale gegen Paraguay. Das ist jetzt auch nicht viel besser, als in der Vorrunde auszuscheiden.
Es sind ja genauso viele Teams noch im Turnier wie in der letzten Vorrunde mit 32. Also es ist im Grunde eigentlich, als hätte man die Vorrunde halt im guten alten UEFA-Cup-Modus oder im DFB-Pokal-Modus gespielt.
Das ist eine sehr deprimierende Zahl, finde ich. Oder eine sehr deprimierende Überlegung.
Ja, das ist wohl wahr, aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, es kommt ja auch nicht aus dem Nichts und wir gehören ja wirklich nicht zu denen, die alles schlecht geredet hätten oder alles hochgejubelt hätten. Wir haben alle, jeder für sich versucht zu differenzieren und man konnte uns ja dabei zuhören, wie wir in den Monaten, in denen wir das jetzt hier schon machen, immer mal wieder so oszilliert sind zwischen vorsichtigem Optimismus, aber dann doch eben deutlichen Fragezeichen. Und bis zuletzt haben sich diese Fragezeichen nicht gelöst und ja auch in diesem Spiel nicht. Also was sind deine ersten Gedanken, Martin?
Die Fragezeichen sind jetzt sogar noch mal viel größer geworden in diesem Spiel, als sie davor waren. Also ganz viele schlechte Sachen. Ich will einmal einen Disclaimer vorweg schicken, weil ich werde sehr negativ sein. Und ich habe mir vor dem Elfmeterschießen schon vorgenommen, diesen Disclaimer vorwegzuschicken, falls das Ding verloren geht, dass ich mir alle diese Gedanken schon um die 70., 80. Minute eigentlich gemacht habe. Es kommt jetzt sehr wenig, was vom Endergebnis eingefärbt ist, sondern es ist schon sehr viel, wie das Spiel tatsächlich gewesen ist. Und das Spiel waren, ich glaube, am Ende 0,7 Expected Goals gegen Paraguay, die eine der schlechtesten Mannschaften der gesamten Vorrunde gewesen sind. Und die
also 1,49 waren es am Ende bei SofaScore. Aber also aus 21 okay. Schüssen. Also waren, worüber reden wir hier?
Na, okay. Dann weiß ich nicht von. Ich habe schon wieder eine verfrühte Statistik von irgendwo her.
Zweiter Fehler der Sendung. Fantastisch.
Wir sind der deutsche Podcast, muss ich hinterfragen. Es war einfach eine schlechte Offensiv-Performance und es war auch wieder eine schlechte Defensiv-Performance. Man hat es wieder geschafft, mehr oder weniger Paraguay 3 Situationen in vager Strafraumnähe zu geben und direkt dann die zweite dann zu kassieren, was einfach gegen so einen Gegner, also Paraguay hat ja wirklich gar nichts gemacht nach vorne, also da haben, das war schon so Curaçao-Niveau ungefähr, haben ein bisschen lange Bälle gekloppt und versucht die festzumachen, das haben sie ganz geschickt gemacht, aber ansonsten war alles Risikovermeidung und gegen so einen Gegner musst du halt vor allem erstmal, gegen so einen Gegner musst du zu Null spielen und wenn du gegen die zu Null spielst, dann interessiert es morgen keinen mehr, dass die Offensive ein bisschen schleppend war und dass da viele Sachen nicht gepasst haben, dann machst du irgendwann das 1-0 und dann ist gut, aber dann halt aus der zweiten Szene direkt irgendwie das Gegentor zu fressen ist halt, da machst du dir es halt einfach ungleich schwerer und dann haben ganz viele Sachen nicht gepasst, auf die wir sicherlich noch zu sprechen kommen werden. Und am Ende vielleicht noch so abschließend. Generell finde ich, also ich fand es ultra frustrierend, das gesamte Spiel, so, weil irgendwie auch der Vibe ganz komisch war und das ist dann auch nochmal kulminiert, dass man am Ende dann wirklich, als man ja quasi schon raus war, weil man jetzt, 3-2 hinten lag mit einem Elfmeter weniger. Das heißt, 3 Dinger in Folge müssen für dich laufen. Du musst 2 verhindern und 1 machen. Da bist du ja, ich weiß nicht, statistisch bist du da, glaube ich, zu 97% raus oder sowas. Dass man da nochmal drinne bleibt und da dieses Wunder möglich macht, um dann einfach den nächsten Ball drüber zu ballern. Das ist schon extra frustrierend. Hat mich ein bisschen erinnert an 2018, wo man dieses sensationelle Last-Minute-Ding gegen Schweden macht mit dem Großfreistoß und dann einfach das dritte Spiel versemmelt. Das hat sich sehr ähnlich angefühlt.
Also es ist auf jeden Fall sehr viel Frust in diesem Spiel drin gewesen, auch wenn du es aus neutraler Sicht mit verfolgt hast, weil es einfach auch kein schönes Spiel zum Angucken war. Es war wirklich einfach eine Tortur, dieses Spiel zu sehen. Ich sag mal kurz meine ersten Gedanken und dann können wir ja mal tiefer reingehen und mit den defensiven Wacklern beginnen. Ich habe während dieses Spiels wirklich mehrfach drüber nachgedacht, wie wenig sich eigentlich entwickelt hat, spielerischer Art, in diesem Team und wie sehr man hoffen konnte, dass Julian Nagelsmann irgendwann mal vielleicht etwas findet, was zu diesen Spielern auch passt und in dem sie sich wohlfühlen. Und wie fremd trotzdem alles gewirkt hat und wie zaghaft es war. Und dass du das simpelste 4-4-2 dieses Planeten, beziehungsweise es war nicht das simpelste 4-4-2, weil die Außenspieler haben die Achter gedeckt, aber nicht mal das haben sie für sich genutzt. Und vor allem, es war auch nicht mal jemand auf dem Feld, der das noch in einem der vier Viertel des Spiels selbst erkannt hätte, sondern sie haben es eigentlich erst in der zweiten Hälfte so richtig dann genutzt. Das zeigt für mich auch, dass das Problem wirklich beides ist. Das eine ist der Trainer, der meiner Meinung nach auf dem Papier vielleicht gute Ideen hat, aber sie funktionieren in der Praxis einfach nicht. Und das hat er jetzt wirklich nachhaltig bei mehreren Stationen bewiesen. Und das andere sind für mich aber auch die Spieler, die aus welchen Gründen auch immer, ich persönlich denke da viel über die NLZ-Kultur und die Art und Weise, wie der deutsche Fußball formalisiert und standardisiert wurde in den letzten Jahren nach. Aber es muss auch nicht daran liegen. De facto ist es aber so, dass es zu wenige Spieler gibt, die mit dem, was der Gegner ihnen anbietet, dann auch mutige Entscheidungen treffen können. Dieser Mut war nicht zu erkennen und das, was Paraguay, bei allem, was Paraguay gut gemacht hat in diesem Spiel, trotzdem angeboten hat, das haben sie nicht genutzt. Es wurde besser, als Julian Nagelsmann eingegriffen hat. Das spricht ein bisschen für ihn und ein bisschen fürs Team, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, beide haben da ein riesiges Problem und du wirst das eine auch nicht durch das andere lösen. Also die Spieler werden nicht alle besser werden, weil du den Trainer austauschst, und umgekehrt ist es so, dass du auch jetzt bei dem gleichen Trainer nicht mit anderen Spielern hier anders agieren könntest, sondern ich glaube, hier steckt was Grundlegendes drin, was im deutschen Fußball nicht gut läuft. Lass uns auf die Defensive als erstes blicken. Caro, beim Gegentreffer. Also es gab so 2, 3 Chancen von Paraguay. Man muss sagen, 13 Mal waren sie im deutschen Strafraum, hat gereicht für ein Tor. Letztlich war es eine Standardsituation, hat sich so ein bisschen angekündigt, weil es war sehr früh zu erkennen, die machen offensiv gar nichts, weil die Umschaltsituationen auch nicht funktionieren. Nicht mal die langgeschlagenen Abstöße haben funktioniert. Da hatte Gil eine fürchterliche Quote, ich glaube 3 von 12 stand er da zur Hälfte, also angekommene Pässe bei so langen Abschlägen. Dann gab es eine Eckballsituation, die wurde im ersten Versuch geklärt. Florian Wirtz schafft es dann nicht, die Umschaltsituation einzuleiten. Also ist jetzt nicht vorwurfsvoll gemeint, war ein schwierig zu verarbeitender Ball. Ja, und dann ist es ja letztlich ein Missverständnis. Brown und Pavlovic stehen 1 gegen 1 gegen 2 Spieler und gehen beide auf den einen Spieler. Und damit hat Casala dann die Möglichkeit zu flanken und findet dann mit seiner Flanke auch ein Enciso, der wirklich komplett frei war. Ich weiß nicht, ob Felix Metscher derjenige war, der da in die Kette gefallen ist, statt irgendwie im Rückraum zu bleiben. Ich glaube, dass es an ihm lag. Also mal wieder
ja,
so.
Er hat, das, ja? Das Interessante war, dass er, glaube ich, 3-mal guckt, wo der ist. Er guckt und dann bleibt er stehen und geht nicht zu ihm. Total strange.
Und das, Caro, ist ja so ein bisschen das Thema deutscher Gegentreffer, dass wir immer wieder diese, ja man könnte es sagen, Aussetzer haben, auf die ja auch Julian Nagelsmann vor diesem Spiel hingewiesen hat. Er hat gesagt, jetzt ist K.O.-Runde, jetzt dürfen wir uns das nicht mehr erlauben, dass wir in einzelnen Situationen ein bisschen schlampig verteidigen, sage ich jetzt mal.
Hat er recht gehabt, dass wir uns das nicht erlauben dürfen.
Das ist allerdings wahr. Aber kannst du das erklären, Caro? Ich meine, es gab diesen Gegentreffer, es gab noch den Fehler von Kimmich, wo dann Manuel Neuer gefühlt die erste Parade dieser WM hat. Und hinten raus gab es noch eine Phase in der zweiten Hälfte der Verlängerung, in der Paraguay tatsächlich auch mal einen tiefen Ballbesitz hatte, über 2, 3 Minuten hinweg. Wo würdest du jetzt bei der Analyse ansetzen, was hätte man tun müssen oder was kann man in Zukunft tun, damit deutsche Teams vielleicht nicht immer ein Gegentor kassieren, so wie es jetzt Standard war unter Julian Nagelsmann?
Ja, bleiben wir doch direkt beim 1:0. Das ist ja, wie du es ja dargelegt hast, eine Fehlerkette, die ihresgleichen sucht. Also ich weiß nicht, ob du auch Neuer erwähnt hast, der ja den Eckball erstmal zur Mitte rausboxt. Also da geht's ja schon los. Das ist ja noch vor Brown und Pavlovic und Wirtz und Metscher. Dem zuvor steht ja auch Neuer. Das heißt ja, an all diesen Stationen hätte der Gegentreffer theoretisch verhindert werden können. Und ich glaube, das ist dann auch ein größeres Thema, was mit fehlender Souveränität zu tun hat, weil wenn man sich den Trainer Julian Nagelsmann die letzten drei Spiele an der Seitenlinie angeguckt hat, dann hatte man da ein ganz schönes Rumpelstilzchen, was man hat ihn ja sogar gehört in diesem Spiel, also über die Mikrofone. Du konntest ja sogar also Worte des Trainers verstehen, abseits von einem leeren Corona-Spiel. Und das ist für mich eben kein taktisches Ding oder ein Ding der Form, sondern eins der fehlenden Abgeklärtheit, keine Souveränität, aber natürlich kommt dann da auch zu, dass die Abstimmung, genauso wie sie in der Offensive fehlt und da Automatismen fehlen, auch in der Defensive immer bei diesen Fehlern ein Problem waren. Also das Thema Souveränität war jetzt in diesem Spiel extrem, aber
war es nicht. Es war immer schon. Ich finde das ein interessantes Thema, weil da habe ich vor dem Spiel schon drüber nachgedacht. Wie kann das sein? Woran liegt das? Ich kann es nämlich nicht benennen, was mich ein bisschen frustriert. Woran liegt es, dass Deutschland, es wird jetzt wirklich schon seit 8 Jahren oder so, fast seit 2016 oder so, es nicht schafft, jemals tief zu stehen und dabei stabil zu wirken? Warum kann jeder Gegner so oft so einfach Chancen kreieren?
Ja, weil wir,
egal,
also
wer
Deutschland
spielt,
keine guten Verteidiger hat.
Ja, aber Deutschland hat bessere Verteidiger als Paraguay.
Weiß ich nicht.
Es ist total seltsam.
Wie viele Fehler haben die paraguayanischen Verteidiger gemacht? Canale hatte 2-3 Fehler. Der hatte bei Flanken ein bisschen Probleme. Aber ansonsten würde ich sagen, haben die ein mehr oder weniger fehlerloses Spiel gemacht. Ist jetzt ein bisschen ungerecht, weil das war jetzt nur eine Partie von Paraguay. Man könnte auch aufs 1-4 gegen die USA zum Beispiel gucken. Und dann würden wir natürlich anders über Paraguay sprechen. Aber also, das wäre meine Antwort, ehrlicherweise, dass Deutschland schon eine ganze Weile, und wenn man ganz streng sein will, könnte man sogar 2014 noch mit reinnehmen. Das ist natürlich Gotteslästerung, weiß ich, will auch niemand hören. Aber der Trend geht halt in Deutschland schon seit vielen Jahren dazu, dass du als Innenverteidiger vor allem einen guten Pass im Aufbauspiel haben musst und vielleicht hin und wieder mal eine geile Grätsche, weil da stehen einfach deutsche Fans und auch JournalistInnen drauf, aber so ganz einfaches Verteidigungsverhalten, also zumindest wenn ich mich mit Trainern unterhalte, ich meine, da bist du natürlich noch näher dran, Martin, aber mir haben das schon vor ein paar Jahren Leute gesagt, dass halt deutsche Spieler gar nicht so gut sind im Verteidigen, und vielleicht sieht man es dann auch in solchen Situationen.
Ja, kann sein.
Aber war denn Jonathan Tah überhaupt genug am Ball in dem Spiel, um das so richtig bewerten zu können?
Ob er verteidigen kann? Oder was meinst
du? Ja, also, weil ich würde da so pauschal nicht mitgehen, dass die Qualität unbedingt so schlecht ist in der Innenverteidigung. Also mein Gefühl war, dass sie halt Rüdiger den Ball überlassen haben, weil es klar ist, dass der schwächer im Spielaufbau ist. Hat und Jonathan Tah war bis bis auf das aberkannte Tor.
Pass gespielt in 100
Spielen. Das stimmt, ja.
War wirklich so einer der größten.
Aber was kurz die Defensive angeht, da wüsste ich nicht, was ich Rüdiger vorwerfen soll.
Genau, also Rüdiger und Tah sind ja schon zwei Spieler, die auf Weltklasse, die auf hohem Champions League Niveau verteidigt haben. So, die waren natürlich auch beide bei diesem Tor jetzt nicht beteiligt, aber und die haben ja sogar die EM halbwegs hingekriegt. Aber ich weiß nicht, es ist immer so diese Flügelsituation, diese in Strafraumnähe, es ist keine Alarmiertheit da, es ist irgendwie fahrige Zweikampfführung, ich weiß es nicht genau.
Wollt ihr wissen, wie viele Bodenduelle oder wie viele direkte Duelle Jonathan Tah und Antonio Rüdiger gewonnen haben in diesem Spiel? Jonathan Tah steht bei 1 von 5 und Antonio Rüdiger hat es nicht mal geschafft, in ein Bodenduell zu kommen, er hat immerhin 4 von 6 Kopfballduellen gewonnen. Ich weiß, man darf nicht komplett an den Statistiken sich aufhängen. Und für mich ist Tah eigentlich noch einer der besten Deutschen an diesem Tag gewesen. Es ist eine Ironie des Schicksals, dass er den entscheidenden Elfmeter verschießt, der eigentlich ein reguläres 2:1 geköpft hat und für mich wirklich einer der besten Spieler war. Wenn wir Awards gemacht hätten, aber wir haben uns schon ganz früh dagegen entschieden, dann wäre der mein Unsung Hero geworden, vielleicht sogar mein MVP. Aber dennoch würde ich sagen, das sind doch keine guten Werte. Und gleichzeitig ist es ja so, ja, zwei gute Innenverteidiger helfen dir ja auch nicht, wenn du immer, also die beiden haben ja auch nicht den Fehler gemacht, wenn im Rückraum jemand frei ist. Also eigentlich müssen wir gar nicht über Innenverteidiger sprechen.
Ja, aber auch darüber kriegst du es ja nicht gelöst, weil ich weiß nicht, Brown verteidigt meistens gut, in der Situation macht er einen falschen Schritt, normalerweise kannst du es dahinter noch korrigieren, aber wir lösen es nicht über heute auf, wir lösen es nicht über die einzelne Szene auf, wir lösen es nicht über einzelne Namen auf, weil das ist immer so, seit 10 Jahren ist das immer so und ich verstehe nicht, wie es sein kann.
Tja.
Muss man da nicht auch auf Kimmich, auf den Kapitän gucken, der ja immerhin auch Teil der Abwehr ist und in den letzten vergangenen 3 Spielen auf jeden Fall eine Schwachstelle. Aber vor allem, wenn wir auf ein größeres Thema gucken, auf seine Rolle als Kapitän, wo man ja eigentlich denkt, dass Kimmich von der Mentalität her der geborene Kapitän ist, denkt zumindest ich.
Ja, also, aber ja, beziehungsweise ich finde, man muss es nicht an der Positionierung jetzt von Kimmich ausmachen, aber es sagt ja etwas aus über den deutschen Fußball generell, dass du eine sehr gut funktionierende Doppelsechs auflöst, um einen Rechtsverteidiger rauslösen zu können. Du schneidest quasi die Rippe raus und schaffst den Rechtsverteidiger und auf der Linksverteidigerposition wechseln wir einmal komplett den Stil, indem wir David Raum durch Nene Brown ersetzen vor diesem Turnier. Also ich meine, das ist jetzt auch keine neue Neuigkeit, aber das ist natürlich Teil davon, Martin, oder? Also deutsche Außenverteidiger, die Qualität da.
Also generell einfach, Deutschland hat halt quasi seit Hummels, Boateng und Lahm im Grunde keinen richtigen Weltklasse-Verteidiger mehr, auf keiner der Positionen. Ne? Also irgendwie, vielleicht kann man absoluten Peak Jonathan Tah oder absoluten Peak Rüdiger da irgendwie reinreden, aber würde ich auch nicht sagen. Das ist natürlich was generell fehlt. Das wussten wir aber auch schon, das haben wir schon zu Nagelsmanns Amtsantritt gesagt. Aber wie gesagt, Weltklasse-Verteidiger fehlen ganz vielen Teams und die können trotzdem mal 10 Minuten tief stehen, ohne dass die ganze Zeit brennt. So, keine Ahnung.
Ja, aber liegt das dann an, also natürlich spielen nicht alle Spieler in der Bundesliga, aber die Art und Weise, wie die Liga spielen lässt, prägt dann ja, glaube ich, schon zumindest viele der Nationalspieler. Martin, kann es dann vielleicht daran liegen, dass eben die Bundesliga so eine Umschaltliga war und wir haben jetzt zwar viele tiefe Blöcke in der Liga, 4-5-4-1, viel 5-3-2, aber eben immer noch diesen Anlauffetisch und so richtig, also die es wirklich im tiefen Block machen in der Liga, die werden dafür ja fast geächtet. Also Grüße an Union Berlin zum Beispiel. Niemand feiert das, wie die spielen. Dabei wäre das ja, wenn sich das deutsche Nationalteam eine Scheibe Union abschneiden könnte, würde man solche Gegentreffer vielleicht nicht so oft kassieren.
Ja, richtig. Aber auch da, wie überträgt sich das aus der Liga dann in diese Mannschaft, ist auch wieder nicht so 1:1 nachzuvollziehen, weil Bayern hat dieses Problem, glaube ich, nicht so in dem Maße.
Aber die spielen ja komplett anders, oder?
Ja, aber die spielen auch mal jetzt tief in der abgelaufenen Saison, wenn es sein muss. Natürlich nicht oft, aber ich glaube, das ist ja eigentlich ein bisschen das Problem, dass du es nicht oft machst. Und wenn du es nicht oft machst, dann bist du nicht gut darin. Und das hat Bayern eigentlich ganz gut hinbekommen und die Nationalmannschaft aber nicht, naja, weiß ich nicht. Ich kann es jetzt, wie gesagt, ich denke da seit ein paar Tagen drauf rum, das war jetzt nochmal Beispiel 74, dass das jetzt wieder geklappt hat, und ich habe noch keine zufriedenstellende Erklärung gefunden, woran es liegt. Also gefühlt hat es irgendwie was mit Fokus, Einstellungen, irgendwas zu tun, aber die ist ja auch nicht jedes Mal genau die gleiche. So, deswegen komisch.
Ja, also ehrlich gesagt, bei Bayern hätte ich jetzt auch damit argumentiert, dass die trotz ihrer Rekordsaison mehr als ein Gegentor pro Spiel kassiert haben und da, obwohl da ja sogar noch bessere Qualität mit drin steht, weil es ja eben nicht nur die deutsche Abwehr ist, aber man kann ja auch, Caro, eine Position weiter nach vorne gehen. Wie oft haben wir hier über Doppelsechs gesprochen? Wie oft haben wir auch schon, also bei der EM, vor der EM, nach der EM, haben wir darüber gesprochen, was unsere Lieblingsvariante da wäre. Wir haben sehr, sehr viele Experimente gesehen von Julian Nagelsmann und ich glaube, man muss es so festhalten, Pavlovic, Metscher, also zumindest bei diesem Turnier war es nicht die Doppelsechs, die irgendwie für Stabilität gesorgt hätte.
Ja, erstens war die Doppelsechs für die letzten beiden Gegner absolut ungeeignet, weil das zwei südamerikanische Teams waren mit einer starken Physis und es einfach, ja, Pavlovic nicht entgegen, also weder Pavlovic noch Metscher entgegengekommen ist.
Ich finde, die Zweikampfwerte von Pavlovic hören?
Oh, ich glaube, die sind.
Metscher hatte 4 von 9 Duellen gewonnen, Pavlovic 0 von 8.
Ja, also ich fand schon, dass Pavlovic hatte aber mehr Platz in diesem Spiel und ich finde, das hat ihm auch gut getan. Ich habe mir auch positive Sachen zu diesem Spiel zu Pavlovic aufgeschrieben, gerade weil wir den so stark beäugt haben. Aber was ich dazu dann noch ergänzen will, ist, ich habe hier bestimmt mindestens einmal auch mir Kimmich auf die Sechs gewünscht. Und dann haben wir ihn in der zweiten Halbzeit auf dieser Position gesehen. Und das hat auch, es hat eigentlich nichts verändert. Nichts.
Ja, diese Zweikampfstärke ist natürlich jetzt auch nicht, das hat er nicht wirklich der Mannschaft geschadet in dem Spiel. Kam ja nichts von Paraguay. Musste es ja jetzt nicht wahnsinnig viele Zweikämpfe gewinnen.
Ja, gut, aber andererseits hast du halt aber auch immer wieder dann in diesen Momenten den Ball verloren. Und ich meine, das war jetzt nicht der entscheidende Faktor in dem Paraguay-Spiel, weil du hattest am Ende 76% Ballbesitz oder irgendwie so. Also es war jetzt nicht so, dass man sagen konnte, oh Mist, wir kamen ja nicht mehr an den Ball und deswegen haben wir das jetzt verloren. Aber wenn wir eben so über eine grundsätzliche Stabilität sprechen, dann musste eben die defensive Sechs mit reinnehmen. Wir könnten
und auch Metscher.
Eben, genau, also Metscher und Pavlovic sind da eben einfach beide, die genannt werden müssen. Rein theoretisch könntest du auch weiter noch nach vorne gehen. Also wir haben ja noch bis kurz vor dem Turnier drüber gesprochen, dass sie erstmal es hinkriegen mussten, entweder hoch anzulaufen oder tief zu stehen, aber nicht so ein mittendrin Pressing zu spielen, das nie so wirklich gut gegangen ist. Also das war auch quasi, also Wenn du nur die Sendungen in diesem Jahr gehört hättest, hättest du den Eindruck gewinnen können, Julian Nagelsmann hat irgendwann im Januar übernommen und musste jetzt quasi schnell nochmal ein paar Dinge fixen vor diesem Turnier. Er hat ein bisschen rumprobiert und hat er gesagt, okay, alles klar, wir schaffen dieses Mittelfeldpressing nicht, wir machen jetzt entweder hoch oder tief. Wir machen jetzt 5-4-1, das hat er quasi im Ecuador-Spiel probiert. Rein theoretisch hätten sie gegen Paraguay auch so gespielt. Es gab eine Ballbesitzphase, in der man es gesehen hat von Paraguay. Danach war es völlig egal. Aber man muss es festhalten, das hat nicht funktioniert. Und dann muss man auch sagen, Julian Nagelsmann hat da wahrscheinlich auch nicht die richtige Entscheidung getroffen. Denn das ist nicht, dass beide, Metscher und Pavlovic, nicht auf dem höchsten Leistungsniveau gerade sind. Das hat man gesehen. Metscher noch mit Ausschlägen nach oben im ersten Spiel. Aber bei Pavlovic war es ja im Grunde das ganze Spiel über ein, oder das ganze Turnier über ein Mirakel, wie er spielt. Und man konnte auch den Eindruck bekommen, vielleicht braucht er Joshua Kimmich mehr neben sich als alle anderen Joshua Kimmich im defensiven Mittelfeld. Vielleicht wäre Pavlovic der allererste gewesen, der eine Petition unterschrieben hätte. Bitte, bitte, bitte zieh ihn neben mich. Ich weiß es nicht.
Das sehe ich ein bisschen anders. Ich find Pavlovic ein bisschen überkritisiert aufgrund von so ein paar Szenen. Zweikampfwerte sehen natürlich jetzt schlecht aus, muss ich mir die einzelnen Szenen nochmal angucken. Ich habe aber definitiv auch gute Balleroberung von ihm im Kopf. Also ist nicht so, dass der keine Bälle erobert, ne? Und wie der zum Beispiel die eine Szene, wo der Winger von Paraguay an Brown vorbeikommt, Almiron geht an Brown vorbei und dann kommt er aus einer zentralen Position ganz schnell noch in diesen Zweikampf, gewinnt den Zweikampf nicht, aber verhindert trotzdem den Angriff. Und das macht er ganz viel. So, der Er hat eine ganz krasse Mobilität, der hat eine gute Antizipation, der ist sehr auf der Stelle, der stopft sehr viele Löcher und der hat auch eine trotzdem seine Ballsicherheit trotzdem gehabt in diesem Turnier. Also ich fand Pavlović eigentlich zu keinem Moment wirklich problematisch. Der hätte dem hat vor allem gegen die Elfmeinküste, finde ich, hat ihm ein bisschen Zweikampfstärke gefehlt. Da waren ein paar Situationen, da hätte man sich jemand anderen gewünscht vielleicht. Allerdings wüsste ich jetzt auch nicht wen. So, und du kriegst halt, bau dir einen Sechser, der extreme Mobilität, extreme Ballsicherheit hat und dann noch eine Weltklasse Zweikampfstärke. Wie viel gibt's davon auf der Welt? 3 oder so? Keiner von denen ist Deutscher.
So. Ja, aber ganz kurz, Martin, das ist ja alles richtig, dass es nicht so einfach ist, sich einen perfekten Sechser zu backen. Aber musst du dann nicht anders spielen? Also ist es dann so schlau, eben im Aufbau ein 3-1 zu spielen und den zweiten Sechser als rechten Achter vorzuschieben, dass er halt auch immer fehlt, wenn du einen Ball verlierst im Aufbau? Also ich will jetzt nicht
Bayern
hier
Bayern auch.
Ja, aber Bayern ja, ist Bayern.
Nicht.
Und also ich meine, klar, ich verteidige jetzt letztlich hier einen Thomas Tuchel Fußball, denn der macht dieses 3+2 Aufbau, genau aus diesem Grund. Aber vielleicht wäre es eben das Angemessenere zu den Spielern, die verfügbar sind.
Deutschland hatte doch auch wieder keine so krassen Probleme nach Kontern. Das war auch wieder nicht das Problem.
Ja, das stimmt. Ja, eher so die Fehlerketten.
Das wird immer so gesagt, aber das sind immer so einzelne Szenen. Schon das Curaçao-Ding war nicht nach Konter.
Ich würde da nochmal einwerfen und auf den Punkt zurückgehen, den du, Max, am Anfang gesagt hast, mit dem man hätte das Gefühl bekommen können, wenn man nur ab Anfang dieses Jahres geguckt hat, dass Nagelsmann gerade erst angefangen hat. Da muss man vorherschieben, dass Pavlović auch verletzt war. Aber überlegt doch mal, wer da alles gespielt hat. Es ist nicht lange her, dass wir Andrich auf einer Doppel-6 hatten. Pascal Groß ist nicht lange her. Goretzka irgendwo im Mittelfeld ist auch nicht lange her. Also die Liste ist lang an Variationen.
Anton Stach ist Mittelfeld. Nee, ist leider doch ganz schön lange her, Anton Stach. Stimmt, den haben wir ja gar nicht gesehen. Ja. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ich meine, wir werden hier nicht zu einer Lösung kommen, aber wir haben das Problem, glaube ich, eingegrenzt. Habt ihr zur Defensive der Deutschen noch was, was euch auf der Seele brennt?
Ja, also man hat leider gesehen, dass das, was wir vorher besprochen hatten, bei den Matchers ersten Auftritt, Potenzial ist krass, aber er hat halt diese Aussätze und so. Einer dieser Aussätze hat jetzt das Gegentor gebracht, war davor auch schon problematisch und das ist halt was er auch leider mitbringt. Und deshalb ist er halt aktuell kein Weltklasse-Sechser und eine weitere Position im Kader, die nicht Weltklasse besetzt ist. Und das ist natürlich auch so ein bisschen so, dass einfach der Kader natürlich nicht viel Weltklasse hat, aber für Paraguay sollte es halt trotzdem reichen.
Also und das ist nicht despektierlich gegenüber Paraguay gemeint, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber ich denke, ihr versteht das schon. Ihr habt ja auch die Spielanlage von Paraguay gesehen. Da war jetzt eben nicht so viel offensive Gefahr. So ist das gemeint. Da musst du nicht ein Gegentor schlucken. Dann lasst uns auf die Defensive blicken. Und da gab es ja unter anderem eine Startelf-Änderung. Dennis Undaff durfte von Beginn an ran. Wir hören mal ganz kurz rein, was Julian Nagelsmann nach Spielschluss, ich glaube, bei Magenta TV in Gegenwart von der BR Kämme und Jürgen Klopp gesagt hat.
Ich glaube, das lag jetzt nicht an Doppelspitze oder eine Spitze, sondern wir müssen einfach mit der Kette die Bälle schneller mal eine Position überspielen, um den Block einfach mehr ins Bewegen zu kriegen. Ja, und dann hätten wir auch bessere Situationen kreiert.
Nach dem Aus bei der Europameisterschaft im eigenen Land hast du gesagt, das Ärgerlichste ist, jetzt dauert es 2 Jahre, bis wir Weltmeister werden können.
Ja, habe ich schlecht geschnitten. Da sagt er danach ja sowas.
Kleiner Teaser.
Sowas sage ich jetzt diesmal nicht, da wird mir das wieder 2 Jahre lang vorgehalten. Also er ist lernfähig, er ist ein Homo sapiens sapiens. Aber Caro, damit haben wir ja schon quasi eins der Themen angesprochen. Um den Block herumspielen, Chancen herausspielen. Er hat auch gesagt in diesem Interview und später auch nochmal beim ZDF, wir wollten den Strafraum doppelt besetzen, wir wollten da Spieler binden und er hat mehr oder weniger wörtlich so gesagt, auf einmal turnt der Kai Havertz da die ganze Zeit schon wieder außen rum und Undaff steht da wieder alleine. Ging es damit schon los, die offensive Misere beim deutschen Team?
Ja, ich hatte Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren bei dem O-Ton, weil wenn Samba du Brasil im Hintergrund läuft, egal.
Ich konnte manche O-Töne nicht nehmen, weil die Stadionatmo zu laut war. Deswegen hören wir heute nichts von Kai Havertz, aber es ist besser für ihn vielleicht.
Wenn wir bei UNDAF bleiben, ich glaube, ich habe mir jetzt so nach einer halben Stunde aufgeschrieben, dass der vier Ballkontakte und einen Foul hatte. Also, und
am Ende des Spiels waren es 9 ja? Ballkontakte.
Danke, ich hatte auf Seite 6 scrollen müssen. und ja, das, das 4-4-2 im tiefen Block von Paraguay, das war ja wirklich so, die hätten ja Händchen halten können. Also Viererkette 1 und Viererkette 2 hätten sich an der Hand halten können. So dicht standen die beieinander. Und das haben schon andere geschafft, da irgendwie auf Ideen zu kommen. Ob du jetzt mit 2 Spielern außen unterwegs bist, vielleicht ist das ein Grund, warum Havertz sich auch am U-Spiel beteiligt hat, irgendwo von außen. Weil ich glaube, ja, ihr habt ja immer so schöne Darstellungen, wie der Ball läuft. Mhm. Ich wette, der Buchstabe U ist zu finden. Das U des Todes ist zu finden. Dass er das vielleicht damit probiert hat, weil 2 auf außen kann da irgendwie ein Mittel gegen sein. Genauso eine Halbfeldflanke, die wir auch gesehen haben. Aber da geht das Problem ja weiter. Wie viele Flanken waren es im Spiel? 50?
56, und wie viele gute? Caro, 56. Danke, dass du fragst. Die 50. Flanke wäre das 2-1 gewesen.
Ja. Und da geht's ja weiter. Also die kreativen Ideen gegen eine Mannschaft, die nicht Curaçao ist, waren in keinem Spiel, außer UNDAF kommt, wenn der Gegner platt ist. Ja.
Also hatte er immer recht, Julian Nagelsmann. UNDAF hätte nicht starten dürfen.
Ich würde dann auch nochmal so eine Personalie wie Woltemade reinwerfen, den du jetzt im K.O.-Spiel das erste Mal hast spielen lassen, in einer ganz entscheidenden Situation.
Das haben wir vergessen im letzten Gruppenspiel, ne? Das wäre voll die offensichtliche Einwechslung gewesen gegen Ecuador. Mhm. Ganz komisch, dass er da nicht kam.
Ja gut, aber die Einwechslungen waren ja komplett im Ecuador-Spiel komisch. Das sagt ja auch Julian Nagelsmann danach, aber haben wir ja danach auch besprochen. Ich spiel mal noch kurz ein, was er zum Ballbesitz gesagt hat, und dann, Martin, darfst du da mal deine Gedanken anschließen.
Ja, und dann war insgesamt unser Ballbesitz sehr langsam. Wir haben lang gebraucht, von Flügel zu Flügel zu spielen, und deswegen war es oft so, dass gerade über die rechte Paraguay-Seite Almirón immer noch Flo verteidigen konnte, der dann oft ein 1-2 hatte. Das hat lang gedauert, bis wir da hingekommen sind. Immer wenn wir da hingekommen sind, wurde es auch gefährlich. Dann haben wir irgendwann auf mehr Brechstange umgestellt, um einfach klar, einfach nur Bälle in die Box zu spielen, wie auch das Tor passiert ist. Das hätten wir noch 10, 12 Mal mehr machen können, weil der Block einfach massiv war und wir nicht so wirklich Überzahl am Flügel herstellen haben können. Und immer wenn wir geflankt haben, finde ich, war es schon gefährlich. Waren auch 2, 3 geblockte Bälle. Dann finde ich auch ein reguläres Tor. Das ist ein Witz, dass er den abpfeift. Keine Ahnung, was er da sieht. Aber am Ende musst du trotzdem gegen Paraguay gewinnen. Das ist am Ende zu wenig.
Immer wenn wir geflankt haben, wurde es gefährlich.
Also war es mindestens 50 Mal gefährlich. ich habe in den diversen Chats zur Halbzeit diskutiert, wie man dagegen spielt, was Paraguay da gemacht hat. Und ich war auch so ein bisschen, also es ist sehr schwer, dagegen was zu finden, was nicht einfach nur eine Flanke ist. Und eine Flanke macht schon ein Stück weit Sinn, weil das Ding ist, also was sie gemacht haben, war, dass die Winger direkt so eng standen, dass sie Brown und Matcher in den Halbräumen markiert haben. Mhm. Und zwar auch eng gedeckt so. Und dann die Viererkette dahinter breiter war und die Außenverteidiger sehr stark auf dem Sprung auf Sané und Wirtz waren. Also breite 4 hinten, enge 4 davor. Die Stürmer dann auch sehr kompakt vor dieser 4 noch. Und das ist im Grunde so das klassische Atletico-Ding. Das hat Atletico ganz, ganz viel gespielt. Immer ekelhaft gewesen für ganz viele Gegner. Ist ein bisschen kontraintuitiv, dass die Abwehr quasi weniger kompakt ist als das Mittelfeld. Funktioniert aber tatsächlich sehr, sehr gut. Weil du nicht in Zwischenräume reinkommst. Und die Innenverteidiger müssen zwar ein bisschen mehr Raum abdecken, aber du kriegst ja nicht angespielt den Raum. So. Und das hat man dann in dieser ersten Halbzeit auch ein bisschen gesehen. Aber natürlich gibt es da durchaus auch Möglichkeiten. Unter anderem, wie gesagt, die Zirkulation. Wenn die Mittelfeld 4 so kompakt ist, dann die muss sehr weit laufen, die ist relativ spät am Flügel. Deswegen habe ich das gesagt in der ersten Halbzeit. Ich wette, 55. Minute bricht Paraguay ein. was ich dann durchaus auch fand. Also ich fand in der zweiten Halbzeit nach dem Gegentor auch, die Räume sind viel größer geworden. Das haben die nicht in der gleichen Kompaktheit zu Ende spielen können, wie sie es am Anfang gemacht haben. Ich fand es in der ersten Halbzeit war es schon wirklich schwer, die zu bespielen. Und ich glaube so im Nachhinein, man hätte in der ersten Halbzeit Flanken spielen sollen und in der zweiten Halbzeit mehr in die Zwischenräume. Ich glaube, das wäre die Methode gewesen. Und dafür hatte man eigentlich auch das Personal, aber hat es dann irgendwie so hingekriegt, dass Musiala rechts außen gespielt hat.
Ja, das war dann zweite Hälfte, ja. Vor allem da stand er wirklich immer im 1 gegen 2. Also da wurde ihm ja gar nicht mehr geholfen, als Kimmich dann auf der 6 war. Aber ich würde da gern nochmal kurz einhaken. Also in der ersten Hälfte war quasi die Bilanz von 79% Ballbesitz, waren 5-3 Schüsse, 1-2 Schüsse aufs Tor, ein Expected Goals Wert von 0,14. Ja. Ich finde nicht, dass man hätte sagen sollen, eine Hälfte flanken wir, eine Hälfte spielen wir zwischen die Linien. Ich hätte das eigentlich ganz gerne, dass man mal alles probiert und nämlich auch mal guckt, was der Gegner anbietet. Und ich verstehe, dass es nicht einfach ist, gegen dieses Paraguay zu spielen, aber du spielst doch auch nicht zum ersten Mal gegen den 4-4-2. Also zum Beispiel dadurch, dass die Außenspieler von Paraguay letztlich eingerückt gespielt haben, die standen ja quasi, die beiden 16er-Kanten waren mehr oder weniger das Ende des Spielfelds in der Breite für Paraguay. Sie sind wirklich nur auf den Flügel, wenn da jemand den Ball hatte. Das hat aber ja zum Beispiel zur Folge gehabt, dass wenn Kimmich mal angedribbelt hätte im Ballbesitz, weil sie wurden ja auch nicht angelaufen, also Paraguay hat gewartet in der Hälfte. Allein dadurch hättest du doch ein +1 auf dem Flügel gehabt, darauf hätte Paraguay reagieren müssen und du hättest einen guten Passwinkel gehabt. Du hättest sowohl auf die Außen spielen können, als auch diagonal rein ins Zentrum. Und sowas gab es ja nicht mal. Es gab so ganz, ganz seltene Situationen, wo es mal so ein ganz kurzes 4-3 gab, wenn Pavlovic noch raus auf den rechten Flügel gegangen ist. Aber das kann doch nicht sein, dass jetzt die Conclusio ist, ja, das ist schwierig dagegen.
Nee.
Also
lass mich das einordnen. Ich wollte damit jetzt nicht sagen, es hätte keine Lösung gegeben. Ich will nur sagen, dass die typische positionelle Lösung, dass man sagt, wir stellen da eine Überzahl her und wir nutzen die Lücke und dann spielen wir die darüber aus und so, das ist relativ schwer zu finden. Heißt nicht, dass es unmöglich zu finden ist. Ich sag nur, es ist schwer zu finden. Es ist schwer, eine saubere Lösung zu finden, wo ich sage, das müsste eigentlich klappen. Du kannst natürlich trotzdem auch andere Lösungen nutzen. Wie zum Beispiel, ne? Also du kannst ja gegen mehr oder weniger jede Formation auf der Welt schnell verlagern, ins 1 gegen 1 gehen, ins 2 gegen 2 gehen und so. Und das haben ja Klopp und Nagelsmann übereinstimmt gesagt. Und habe ich auch so beobachtet, dass das Tempo der Verlagerung viel zu gering war. Du hast ganz selten die direkte Verlagerung hinbekommen. Es ging über zu viele Stationen, aber auch die Anlage, muss ich aber auch sagen, war auch ein bisschen komisch. Also ich hatte 20. Minute schon gepostet, okay, die stehen so eng in der Mitte, was du machen könntest, wäre den Dreieraufbau ein bisschen breiter zu machen. Da hast du ein bisschen längere Wege, Ball ist ein bisschen schneller und vor allem sind die dann Rüdiger und Kimmich ein bisschen schwerer abzudecken für die Gegner, weil die Winger von denen sind ja gebunden. Normalerweise, wenn du einen breiten Dreieraufbau hast, Winger kann halt rausrücken auf deinen Innenverteidiger und dann wird's ein bisschen eklig. Aber wenn die im Mittelfeld gebunden sind von deinem Achter, können die nicht kommen. Da sind die ja völlig frei. Das kam nicht. Ich habe vorhin noch mal so kurz in die Phase nach der ersten Trinkpause reingeguckt. Da hat sich auch gar nichts verändert im Spiel. Da gab es auch Phasen, wo der Flügel gar nicht bespielt wurde, sondern es wieder Halbraum ging. Und was ich dabei am frustrierendsten finde, ist, dass diese Langsamkeit im Spiel, die jetzt Nagelsmann selber angesprochen hat, die war ja in den beiden Spielen davor auch schon ein riesiges Thema. Also, dass man das nicht mal ansatzweise irgendwas sieht, was in die Richtung geht, dieses Problem zu beheben, nachdem es zwei Spiele schon total offensichtlich war, dass das ein Problem ist. Und gegen Curaçao haben wir es auch schon gesagt, die ja auch komplett die Mitte verbarrikadiert haben mit ihrer Raute, wo ich auch schon gesagt habe, ja, du musst ja eigentlich nur die beiden Seiten verbinden und dann läuft das gegen die. Und das hat man dann ja da auch erst in der zweiten Halbzeit gesehen. Also eigentlich in allen drei Spielen wurde das abgefragt, was man jetzt hätte machen sollen und es war immer noch nicht da. Das ist echt.
Habt ihr den Vorbericht im ZDF gesehen? Weil da stand Christian Streich mit Fritzi Kromp an der Taktiktafel und hat exakt das gesagt, was Martin gerade gesagt hat.
Ja, exakt. Und das Lustige ist, er ist noch ausgegangen von einem 5-3-2 gegen den Ball von Paraguay. Und letztlich konntest du es aber genauso auf 4-4-2 übertragen, weil Paraguay stand eben so schmal. Aber das zeigt ja, Caro, was so ein grundlegendes Problem war bei dieser WM und eben auch in diesem Spiel: Handlungsständigkeit oder so, wie wir es in den letzten Sendungen genannt haben, Aktivität. In die ist man nicht reingekommen. Und das Merkwürdigste im ganzen Spiel fand ich eigentlich die Phase nach dem 1:1. Denn da lag alles da, auch von Seiten von Paraguay, dass jetzt das Spiel kippt auf Seiten von Deutschland. Und da gab es dann noch eine gute Möglichkeit, ich glaube direkt nach dem 1:1 für Deutschland. Und dann war es wieder genau derselbe Trott. Und es hat wieder ewig gedauert und sie haben sich ständig zusätzliche Kontakte genommen. Also wie oft ich gesehen habe, und zwar egal bei welchem Spieler, Rüdiger, Tah, Kimmich, auch Pavlovic, Metscher, wie oft ich gesehen habe, erster Kontakt mit dem zweiten könnten sie schon spielen. Nein, sie nehmen doch den zweiten Kontakt, sie spielen erst mit dem dritten Kontakt. Das war, glaube ich, auch der Grund oder einer der Gründe, warum das Spiel für uns als Zusehende einfach so zäh war, weil es fürchterlich langweilig war und wir alle wussten, na gut, jetzt flanken sie halt gleich wieder. Und dann haben sie halt auch gleich wieder geflankt. Kannst du erklären, woher das kommt, dass wir jetzt quasi letztlich beim Befund landen? Die hatten jetzt viel Zeit miteinander zu trainieren. Polemisch gefragt, was haben sie denn trainiert? Schnelles Passspiel anscheinend nicht.
Ja, zu der Phase nach dem 1:1, ja, die war langweilig, aber die beste Chance hatte Paraguay, auch wenn der Caballero im Abseits stand, war trotzdem eine schöne Aktion. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, an die Kameraeinstellung, wo sie nah auf Brown gegangen ist, als der gerade den Weg nach vorne gesucht hat. Da sieht man wirklich, wie Brown die Arme auseinander macht, weil er überhaupt keine Ahnung hat, wohin er hin soll mit dem Ball. Und eigentlich haben wir auch so ein paar positive Ansätze gesehen zwischen Brown und Wirtz und dass die in der Theorie ganz gut harmonieren. In der Praxis hat Florian Wirtz an der linken Außenbahn geklebt. Ich habe mich manchmal gefragt, ob er schon im Aus steht. Und hat, wenn wir über Weltklasse-Spieler sprechen, dann ist Florian Wirtz unbestritten der Weltklasse-Spieler im deutschen Team. Und ich glaube, dann sind wir schnell bei individuellen Sachen. Zum Beispiel Felix Metscher hast du angesprochen. Die Probleme, die er in der Defensive hatte, hat er auch offensiv, dass da Pässe nicht ankommen von ihm.
Und dass die Aktivität, er war King of fehlende Aktivität.
Ich gehe nicht in die Tiefe, ja.
Klopp sehr, sehr dolle angemahnt, dass Sané da mehr Unterstützung gebraucht hätte. Und das habe ich auch nicht verstanden. Vor allem dachte ich dann, dass sich das andeutet, dass dann da eine Idee kommt. Okay, die beiden sind Mann gedeckt, dann geht Brown ein bisschen auf die Sechs und Mecha ein bisschen einfach in den Strafraum rein, weil der Winger von denen will ihm ja nicht in den Strafraum folgen. Das hat ja Goretzka dann auch gemacht. Mhm. Und ich habe nicht verstanden, wieso man das dann nicht schon nach der Trinkpause gesehen hat. So, also das fand ich relativ naheliegend. Stattdessen, also ne, man muss auch, dass er kein gutes Spiel gemacht hat, lag auch daran, dass er gemandeckt war. Ich glaube, er hätte nicht so viel machen können, aber er hätte halt den Typen, der ihn mandeckt, den hätte er irgendwo hinziehen müssen, wo es für ihn unangenehm ist, und hat dann einfach die Position gehalten, und das hat halt nichts gebracht.
Und so in der zweiten Hälfte war ein Matcher ja gar nicht mehr auf dem Platz. Da war schon Goretzka auf dem Platz. Und ich weiß nicht, ob ihr auch dann gedanklich bei Amiri wart. Ich verstehe das, dass Goretzka eben vielleicht torgefährlicher ist, weil wegen mehr Physis und nach Standards, weil Deutschland hatte auch 16 Ecken. Aber Amiri ist halt agiler, kreativer und auch ein besserer Passgeber. Eigentlich alles Dinge, die dem deutschen Spiel gefehlt haben.
Ich habe ehrlich gesagt gedacht, wenn du in der Situation, wegen der Argumentation, die ich gerade gebracht habe, dass der gemandeckt ist, kann er zumindest in den Strafraum reinmarschieren. Das ist ja so ein bisschen, was Nagelsmann bei Goretzka will. Und ich dachte mir, wenn du in der Situation nicht Goretzka bringst, dann brauchst du ihn echt nicht zum Turnier mitnehmen. Also das war schon, wenn du Goretzka bringst, dann dort. So.
Aber weißt du, was mich daran gestört hat? Also ich finde auch, man hat es ja auch gleich gesehen, von Beginn an hat er den Weg in den Strafraum gemacht. Und das war quasi Außenbahnspieler bekommt den Ball und dann geht Goretzka schon rein in den Strafraum. Und sie hatten auch beim 1:1 zum Beispiel, das war eine der wenigen Situationen, in der der Strafraum auch sehr, sehr gut besetzt war. Da waren 5 Deutsche im Strafraum und 6 Paraguayaner und letztlich lag es nicht daran, dass Havertz diesen Kopfball setzen kann, aber es war auf jeden Fall eine stressige Situation und auch eine gute Situation für eine Flanke, gerade mit Zug zum Tor. Aber was mich eben an dieser Goretzka-Entscheidung gestört hat, war, so nachvollziehbar ich das fand, den Strafraum besser zu besetzen, indem du ihn bringst anstelle von Metscher, war es letztlich auch ein völliges Aufgeben eines Plan Bs. Denn damit war klar, wenn Sané den Ball hat auf dem rechten Flügel oder Kai Havertz, der sich manchmal hat rausfallen lassen, dann müssen die jetzt entweder den Angriff abbrechen oder sie müssen flanken, weil Goretzka war weg. Es hat sich niemand in die Tiefe angeboten. Und wir haben im Grunde letztlich keinen einzigen Pass gesehen. Also das hat Bo Henriksen, hat das, glaube ich, bei Mainz 05 mal so definiert. Und Manuel Baum ist auch so ein Verfechter, die den Raum links und rechts von den Torpfosten im Strafraum, wenn du da den Ball hinbekommst und von dort einen Pass spielst nach innen, dann ist es die Assist-Zone. Da sammelst du eben Assists ohne Ende, weil das ist sauschwer zu verteidigen. Deutschland war kein einziges Mal in dieser Zone überhaupt drin, weil sie immer schon vorher die Flanke geschlagen haben oder den Angriff abgebrochen haben. Und das war auch dann klar, dass das mit Goretzka nicht besser werden würde. Die einzige Frage war, okay, kriegen es Brown und Wirtz auf der anderen Seite vielleicht hin und wieder mal hin, weil die können das, auch im direkten Zusammenspiel miteinander. Und das hat mich an dieser Einwechslung gestört. Ich konnte sie nachvollziehen und sie war auch nicht komplett falsch, würde ich sagen. Aber es war dann völlig klar, okay, gut, die werden sich jetzt einen Wolf flanken. Und genau so kam es ja dann auch.
Ja, du hast es bei Sané, der, also auf der anderen Seite, der wieder jeden Weg mit zurückgegangen ist und defensiv gefightet hat, aber der einfach auch nicht in diese gefährlichen Zonen reingeht, die du angesprochen hast, und auch keine sauberen Pässe gespielt hat seit längerem.
Und ich meine, das soll jetzt nicht, wir haben auch manchmal Kritik bekommen, wenn wir Sané kritisiert haben. Also es geht jetzt hier sowieso nicht zu sagen, an dem oder dem einzelnen Spieler lag es, weil es wäre Quatsch. Das war einfach
deswegen
insgesamt.
Deswegen habe ich auch ja noch die Einschränkung gemacht, was er auch gut gemacht hat, ne?
Genau, aber und um nämlich den Gedanken jetzt dann nochmal gleich fortzuführen, den ich gerade hatte. Also man hat sich dann committed auf, wir wollen Flanken nach innen schlagen, wir wollen den Strafraum besser besetzen, wir wollen über Standardsituationen vielleicht Erfolg haben. Muss man auch sagen, 16 Ecken kam am Ende ein bisschen wenig bei rum, auch wenn man natürlich sagen muss, ein Tor gab es vielleicht noch, was zusätzlich hätte fallen können. Aber diese Ecken auf dem zweiten Pfosten, also irgendwann konnte ich es nicht mehr sehen. War dann natürlich Ironie, dass durch so eine Ecke dann das 2:1, das vermeintliche, gefallen ist. Aber ich fand es schon relativ ausrechenbar. Aber was mich eben dann gestört hat, war, also gut, du committest dich darauf, jetzt eben über die Flügel, über Flanken, über Strafraumbesetzung zu versuchen, dieses Spiel zu gestalten. Aber dann ist eben wirklich die Frage, was sind dann die weiteren Einwechslungen? Dann kommt Jamal Musiala für Dennis Undav in der 63. Minute. Musiala spielt dann relativ bald auch rechts außen, weil dann Anton für Pavlovic kommt und damit Kimmich auf die 6 vorrückt. Und erst in der 88. Minute kommt dann eben Woltemade für Sané. Und das ist etwas, Martin, das ist nicht ganz so Ecuador-Qualität von den Einwechslungen her, wo wir uns ja alle ein bisschen gefragt haben, was das jetzt eigentlich genau sein sollte mit der Einwechselstrategie. Aber ehrlicherweise, so weit davon weg ist es auch nicht. Oder?
Nee, Wechsel waren sehr schlecht insgesamt, glaube ich. Also ihr habt Sané jetzt so diplomatisch wegdiskutiert, aber also das war ein Spiel, wo du nur über die Flügel kommst und dann ist einer deiner Flügel kreiert gar nichts. Der kreiert gar nichts. Sané hatte 7 Dribbling-Versuche, 0 erfolgreich. So, und so sah das ist nicht nur eine Statistik, so sah das Spiel auch aus.
Er hatte 8 Flanken,
und das ist einfach
0 erfolgreich.
Und das ist einfach, ne, es haben, da muss man einfach sagen, da hatten die 80 Millionen Bundestrainer recht und der Bundestrainer nicht. Sané hätte nicht zu diesem Turnier mitgehen sollen und der hätte auch nach dem zweiten Gruppenspiel, wo du noch argumentiert hast, wenn du ihn jetzt rausnimmst, dann ist er verbrannt, da hätte man ihn verbrennen müssen. So, das war einfach für den Arsch, das hat nichts gebracht. So, und so leid es mir tut, es ist einfach so. Das war ein massiver Faktor in dem Spiel und dass man den dann auch noch bis zur 88. drauf lässt, wo du einen 2-Meter-Stürmer hast und du ballerst die ganze Zeit Flanken. Crazy.
Ja, dann haben wir noch den Strafstoß. Ich habe hier Julian Nagelsmann Elfer. Was hat er denn da gesagt? Ich höre mal kurz rein.
Ja, aber ich habe den Jungs gesagt, Elfmeter ist am Ende Ja, geht schon die Spitze des Eisbergs. Ich finde es gut, dass die Spieler sich den Ball nehmen, dass sich das zutrauen. Das ist eine extreme Drucksituation, auch aufgrund der letzten Turniere. Da gibt es mir keinen Vorwurf, wenn man den verschießt. Das ist schon ganz, ganz anderen Spielern passiert.
Okay. Das ist natürlich eine gute Aussage zum Elfmeterschießen. Dann möchte ich aber hier einen anderen O-Ton noch einspielen, der dann auch so, also da wird zum einen das 2:1, das Zurückgenommene wird von ihm thematisiert. Das ist jetzt dann im Gespräch mit Lilly Enges beim ZDF. Und danach bleibt sie aber dran und sie fragt ihn insgesamt dann zum
sehr angenehmes Gespräch.
Zum dritten Mal. Warum es jetzt eigentlich so schlecht war gegen Paraguay? Hören wir mal rein. Und also bei Magenta war er noch relativ souverän. Hier sagt er dann das.
Gibt einfach Spiele, wo du in der Lage bist, viele Tore zu machen. Gibt auch Spiele, wo du mal dreckig gewinnen musst. Und das hätten wir wahrscheinlich dreckig gewonnen. Ich sehe es gerade nochmal. Das ist nicht nur ein Skandal, das ist ein Vollskandal. Das ist nicht mal ansatzweise ein Foulspiel.
Das kann man am Ende aber nicht mehr ändern. Wieso konnte man das insgesamt nicht schaffen, diesen Schwung aus dem Traumstart mit ins Turnier zu nehmen?
Ja, wie ich schon gesagt habe, unser Spielvertrag heute war einfach zu langsam. Ja, dafür hatten wir hatten zwei Spitzen, haben dann noch Leon gebracht,
aber
haben
Sie
Nick gebracht.
Sie haben den Gegner ja so erwartet. Also Sie haben sich ja doch eigentlich genau auf so ein Spiel eingestellt, oder nicht?
Deswegen haben wir auch die Idee
so. Wieso hat man trotzdem keine Lösung gefunden?
Ja, habe ich ja gerade gesagt, Spielvertrag war zu langsam. Das habe ich doch jetzt schon dreimal gesagt.
Caro, er hat es doch jetzt schon dreimal gesagt. Warum fragt denn dann die freche Journalistin einfach nochmal nach?
Es gibt doch eine ganz, ganz einfache Antworten immer darauf, was im Fußball schiefläuft. Ob das jetzt ein zu langsamer Spielvortrag ist oder Leroy Sané. Also die Antworten sind immer einfach.
Ja, aber also man kommt an diesem nicht gegebenen 2:1 nicht vorbei. Gleichzeitig würde ich aber jetzt nicht den Fehler machen, sich daran aufzuhängen. Denn selbst wenn Deutschland jetzt mit einem 2:1 gegen Paraguay weitergekommen wäre, wissen wir doch alle, was sehr wahrscheinlich gegen Frankreich gekommen wäre.
Aber da ist da liegt ja noch was anderes begraben. Deutschland hat die letzten Topspiele waren gegen Portugal und Frankreich in der Nations League, beide verloren. Was heißt, die letzten wirklichen Spiele gegen gute Gegner, die du gewonnen hast, waren Freundschaftsspiele vor der EM 2024. Und ich glaube, es geht gar nicht unbedingt darum, nur darum, dass das ziemlich deutlich gewesen wäre, wie Deutschland gegen Frankreich ausgesehen hätte, sondern dass man Deutschland nicht gegen eine Top-Nation gesehen hat seit diesem Nations League-Ding und jetzt aus einer WM ausscheidet, wo man gegen keine einzige Top-Nation gespielt hat. Und die besten beiden Teams, die will ich jetzt nicht ranken, Ecuador, Paraguay, Elfenbeinküste, kann man für alles irgendwie Argumente finden. Aber das ist für mich auch nochmal ein Grund, dass ja alle damit gerechnet haben, dass es diese Showdown gegen Frankreich gibt und ob jetzt logisch ist, dass Frankreich die beste Offensive hat, die vielleicht jemals bei einer WM rumgelaufen ist, dass du trotzdem dich ja als große Fußballnation fühlen willst und als große Fußballnation Deutschland musst du ja gegen Nationen wie Frankreich, Argentinien, Brasilien, das sind ja Deutschlands Gegner und ja, da ist man jetzt gar nicht hingekommen. Aber das hat nichts mit dem Spielerischen zu tun, aber ich wollte es trotzdem gesagt haben, weil das, du bist halt gar nicht mal schrappst du da dran, wo du dich selber siehst.
Ich fand es auch ziemlich antiklimaktisch, zumal man ja schon sagen muss, dass im Normalfall in den letzten Monaten und auch Jahren war man gegen solche Gegner ja souverän bis gut meistens. Und das hat sich jetzt irgendwie über die letzten drei Spiele ist immer schlimmer geworden irgendwie, weil sich da ein paar Sachen, Formkurven wahrscheinlich irgendwie auch, wie die Mannschaften vorbereitet wurden, was der Gegner irgendwie gemacht hat und so, hat sich so hochgeschaukelt, ist dann in diesem ziemlich schlechten Spiel jetzt gemündet. Das ist irgendwie sehr, sehr frustrierend und man hätte, es wäre irgendwie, ja, weiß ich nicht, ich war aber eigentlich auch schon so ein bisschen, ich hatte das Turnier schon so ein bisschen als frustrierendes Gesamterlebnis abgeschrieben mit der Frankreich-Auslosung, weil ich dachte, okay, du hast jetzt irgendwie, du hast die Gruppe mit gegen Curaçao eigentlich schon safe gehabt, dann hattest du zwei Spiele, die so semi-relevant waren, dann hast du einen leichten 16-Finalgegner und dann scheidest du völlig chancenlos aus, so. Also normalerweise hätte man mal ein Spiel gebraucht gegen, weiß ich nicht, Belgien, sowas in die Richtung, damit man mal einen Gegner hat, wo man sich mal spürt, so, aber
ja, aber gut. Andererseits weiß ich nicht. Also ich stelle mir halt die Frage, und ich habe auch viel drüber nachgedacht, wie wir eigentlich das EM-Aus gegen Spanien besprochen haben. Und ich bin nach wie vor noch happy damit, weil wir haben es nicht nur auf Cucurella abgezogen. Und wir haben auch damals schon gesagt, dass es abseits davor gewesen sein könnte. Und wir haben auch gesagt, du musst nicht in der 119. Minute von Mikel Merino ein Kopfballgegentor kassieren. Also wir waren da schon ein bisschen differenzierter, glaube ich, als so manch andere. Aber ich habe so den Eindruck, dass gerade weil Julian Nagelsmann normalerweise rhetorisch stark ist, hier war es jetzt gerade nicht. Und das wird ihm auch auf die Füße fallen und zwar auch völlig zu Recht. Du kannst nicht dreimal sagen, ja gut, wir waren ja einfach zu langsam im Ballvortrag und deswegen hat es nicht geklappt und dann irgendwie pumpig sein, wenn nochmal nachgefragt wird. Schlechter Moment von ihm, nicht der erste. Aber ansonsten ist er ja eigentlich immer sehr gut, immer alles zu erklären. Und er erklärt es ja auch in Worten, in denen man sich sofort unterlegen fühlt. Als derjenige, der die Frage gestellt hat und die Antwort hören wollte, das löst gewisse Reflexe aus bei Journalistinnen und vor allem bei Journalisten. Habe ich selbst auch in seiner Zeit hier als FC Bayern Trainer miterlebt, dass eben gerade weil er so schlau über Fußball reden kann, auch so, dass man nicht immer gleich sofort alles versteht. Man muss schon, so wie du manchmal sprichst, Martin, man muss schon sehr die Taktiktafel im Kopf haben, um quasi immer mitzukommen. Das regt dann eben manchmal auch Widerspruch an. Aber ich hatte den Eindruck, und da würde mich deine Meinung, Caro, interessieren, dass dadurch Julian Nagelsmann auch immer, dadurch, dass er immer eine schlaue Antwort hatte, in der er quasi immer alles sezieren konnte und immer quasi es taktisch aufdröseln konnte und dann ist ja auch am Ende eigentlich alles gesagt, dass dann aber die größere Frage dahinter manchmal verschwunden ist, nämlich warum sehen wir denn immer wieder ähnliche Fehler und was haben sie denn eigentlich, Herr Nagelsmann, in den letzten Monaten gemacht, um sowas zu verhindern? Und ich habe das Gefühl, das kulminiert in dieser Weltmeisterschaft, weil die Zweifel immer größer wurden vor dem Turnier, sie dann aber eigentlich eine halbwegs okaye Vorbereitung gespielt haben. Also nicht nur, weil sie Erfolge hatten, mehrere Siege in Folge, sondern auch bis auf Verletzung von Lennart Kahr, das war natürlich ein Faktor, aber ansonsten auch gut in dieses Turnier reingestartet sind. Und Nico Schlotterbeck allein lasse ich jetzt nicht gelten, dass das jetzt dann gegen Ecuador und Paraguay nicht mehr so gut aussah. Aber die Frage bleibt für mich dann schon, und das klingt polemisch, aber ich meine es ganz ernst, was haben die denn eigentlich einstudiert? Was war denn der Plan? Wie sollte denn der Fußball sein unter Julian Nagelsmann? Und ich habe ehrlich gesagt den Eindruck, dass wir wahrscheinlich alles gesehen haben, was er anzubieten hat. Und das darf ja da nicht reichen.
Ich denke, du hast das Zauberwort in dieser Sendung schon gesagt, nämlich, dass wenig spielerisch entwickelt wurde. Und das hast du, klar kann man über Form sprechen, weil natürlich hat es was mit Form zu tun, wenn keine Flanke ankommt, wenn auch Konter, die es gab, nicht sauber zu Ende gespielt werden. Aber es hat auch was damit zu tun, dass eben in der Mannschaft die keine stringente Spielidee zu erkennen war. Also diese großartige oder diese Gewinne, diese Siege in der Qualifikation hingen dann eben auch mit Momenten von einem Woltemade zusammen, der da war, als es Verletzungen gab. Die hingen von so individuellen Spielern ab, die gerade eine gute Form hatten und die gerade auch oder oftmals im Verein auch abgeliefert haben oder eben Bänke sind von vom FC Bayern oder vom VfB Stuttgart. Aber die spielerische Entwicklung in der Nationalmannschaft, die dieses Team ausmacht oder die vielleicht auch einen erfolgreichen Nagelsmann ausmacht, ich weiß nicht, ob es dann ist, dass der Nagelsmann-Fußball zu kompliziert ist für eine Nationalmannschaft.
Das weiß ich nicht. Das kann es doch eigentlich nicht sein. So kompliziert ist es doch eigentlich nicht, oder?
Richtig, das kann es nicht sein. Aber ja, die Antwort auf die Frage, warum, oder habt ihr eine Spielidee erkannt? Deswegen.
Ja, ich finde, die Spielidee ist ja, du machst einen 3-1-Aufbau, dann hast du diese Pärchenbildung auf den Seiten, du versuchst erstmal durch die Mitte zu kommen, auf deine 3-10er irgendwie, wenn die Mitte zu ist, dann spielst du nach außen, dann hast du die Pärchenbildung, versuchst so den Gegner rüberzuleiten, verlagerst dann, so, das ist es relativ, aber wir haben, das ist einfach alles zu langsam gewesen, ne? Ich habe ja schon, habe ich gesagt, super zögerlich, Kurasawa schon gesagt, wir wollten irgendwie nicht in die Breite spielen, also dieses Spielen durch die Mitte hat zu lange gedauert, dann gab es zu wenig Bewegung, dann gab es halt individuell, was sich auch durch alle Spiele übrigens gezogen hat, deswegen wollte ich das Sané-Ding vorhin auch nochmal ansprechen, dass immer die Phasen, wo Deutschland viel über rechts spielen musste, waren immer schlechte Phasen und wo es viel über links ging, war besser, so. Da hat man schon auch den Unterschied erkannt, im Grunde sind dann, wenn es über links ging, war das die Spielidee, wie sie sein sollte. Und wenn es über rechts ging, war es die schlechte Version der Spielidee. Aber es ist ja auch es geht ja nicht nur um Position und irgendwelche Passmuster oder so, sondern es geht ja auch darum, mit was für einer Klarheit das vorgetragen wird, wie selbstbewusst die Spieler in dem sind, mit was für einer, wie gut sie es schaffen, einen Rhythmus aufzubauen in diesem Ding. Und ich glaube, das sind alles Sachen, die Nagelsmann zumindest jetzt in diesem Turnier überhaupt nicht in den Griff gekriegt hat, aus unterschiedlichen Gründen, weil formschwache Spieler, die jetzt so einen Rhythmus kaputt hauen können, weil er vielleicht auch hier und da taktisch ein paar kleine Sachen zu spät oder zu nicht gut genug angepasst hat, weil es vielleicht auch irgendwie zu viel war oder keine Ahnung.
Ja, oder weil vielleicht die Spielidee dann doch nicht zu den Spielern passt. Also heute hat man es doch super gesehen. Sie haben die ganze Zeit versucht, durch die Mitte zu spielen mit Spielern, die sich überhaupt nicht wohlgefühlt haben in diesen engen Räumen und deswegen da auch gar nichts kreiert haben. Und es ist ja schön, wenn die auf dem Papier, das rein theoretisch die meisten das halbwegs könnten, Pavlovic, Wirtz, Havertz, Undav.
Ja, Wirtz ist ja nicht mehr in dem Raum.
Ja, Wirtz kam ja nicht mehr in den Raum.
Ich habe heute die Spielidee nicht verstanden mit dem, also was genau die Rollen der Stürmer waren. Ich glaube, die sollten einfach quasi Zielspieler für die Winger sein. Aber also ich fand das nicht gut, dass Undav und Havertz so ganz klar links, rechts getrennt waren. Die hatten ja überhaupt kein Zusammenspiel, die beiden. Das fand ich ganz seltsam. Also das sind auch, glaube ich, so Kleinigkeiten, wo er sich dann vielleicht mal vergriffen hat im Regal.
Ja, aber das sind für mich dann auch wieder so Positionierungsfragen. Und vielleicht ist das ja auch Teil des Problems im deutschen Fußball, dass wir eben aus einer Zeit kommen, also erst war Pressing und Gegenpressing ein wichtiges Thema im deutschen Fußball und nicht zuletzt durch Pep Guardiola, aber man kann schon weiter vorne auch ansetzen, ist es dann ein Positionsspiel gewesen. Und im Grunde wird alles auch in den NLZs, du suchst immer den freien Mann. Das hast du uns ja mal wunderbar erklärt, Martin, vor weiß nicht wie vielen Folgen. Und vielleicht
ist allerdings ein Problem der Welt. Das ist nicht nur ein Problem von Deutschland. So, das siehst du bei einigen anderen. Ne? Deswegen hat Spanien das erste Gruppenspiel so scheiße ausgesehen. Da hatten genau das gleiche Problem.
Weil sie immer den freien Mann gesucht haben. Ja, aber zu diesem Positionsspiel kommt ja mit dazu, dass das, was du dir da auf der Taktiktafel überlegst, ja dann auch nicht nur zu den Spielerprofilen passen muss, zu den Rollen der Spieler, endlich fällt mal dieses Wort hier in dieser Sendung, sondern ja auch zur Form. Und da hat doch wirklich Julian Nagelsmann mit Ansage daneben gegriffen. Das ist ja auch, deswegen ist er ja auch so leicht zu kritisieren gewesen schon vor diesem Turnier, weil gewisse Leute gar nicht eingeladen wurden, weil anderen ein Freifahrtschein gegeben wurde, weil ein sogenanntes Leistungsprinzip von hinten Torhüter bis vorne Undav nicht eingehalten wurde und dann machst du dich angreifbar, wenn dann deine Idee nicht mal funktioniert und das hat sie ja in vielen Spielen nicht.
Mhm. Ja, ist ein interessanter Punkt. Ich würde noch ergänzen, dass ich auch nochmal sehr, sehr stark das Problem hatte in dem Spiel und auch nochmal ergänzt, das ist nicht vom Ergebnis geblendet, das sind Gedanken, die ich 60. Minute hatte, 70., 80., 90. Minute hatte, dass du, also zwei Sachen, die wahrscheinlich zusammenhängen. Einmal das Stimmungsthema, dass Nagelsmann ja geschafft hat, vor der Euro so eine coole Stimmung zu erzeugen, dass die Leute wieder Bock hatten, was ja dieses Mal genau das Gegenteil war, die Leute hatten von vornherein keinen Bock. So, und das hat sich vielleicht auch ein bisschen auf die Mannschaft niedergeschlagen, die nämlich wieder eher träg wirkte, eher sorgenbelastet so. Also auch dieses Elfmeterschießen hat sich schon so krass angefühlt wie, das wird wahrscheinlich nichts, weil der Druck ist so riesig und es ist so dominiert von der Angst vorm Versagen und so wenig von der Lust aufs Gewinnen. Und so war das Spiel auch. Also ich fand's crazy, diese Szene. 89. Minute war es, glaube ich. Du bist gerade kurz vor Ende beinahe noch nach einer eigenen Ecke in Konter gelaufen vom Gegner. Mhm. Der Konter wird gerade so abgelaufen. Wirtz nimmt den Einwurf. Und du hast jetzt dieses Ding, dass du den Einwurf sowieso schnell machen musst. Aber du bist ja als Deutschland gegen Paraguay 2 Minuten vor Schluss. Also normalerweise willst du ihn schnell nehmen. Und dann, weil der Schiedsrichter anfängt drunter zu zählen, pfeift Wirtz jemanden an, und zwar Kimmich pfeift er an. Also, dass er sogar Kimmich anpfeifen muss, der ja wirklich nicht im Verdacht steht, nicht ehrgeizig genug zu sein, dass der doch mal kommt, um ihm eine Option zu geben, damit er den Einwurf auch ausführen kann. Dann kriegt Wirtz nochmal den Ball. Ich glaube, tunnelt sein Gegenspieler oder so. Und dann steht ihm Brown auf einmal auf den Füßen, weil er nicht weggeht, und dann verliert Wirtz dadurch den Ball. Das war so, also so 89. Minute in so einem Spiel und keinerlei Aktivität da. Und die Mannschaft hat sich die ganze Zeit, für mich hat sich die Mannschaft, das hast du ja auch schon gesagt, hat Klopp auch gesagt, wo war die Aufbruchsstimmung nach dem 1:1? Alle dachten, jetzt geht's los. Aber die Mannschaft hat sich so schnell wieder so träge angefühlt, und die hat sich so wenig angefühlt wie eine Mannschaft, die Bock hat.
So, und
das war einfach, das war nicht zu spüren.
Und wir sind uns doch aber einig, dass das jetzt, wir wollen jetzt nicht die Argumentation fahren, die Stimmung muss von außen kommen und dann können die auch besser spielen, sondern die müssen doch mit ihrem Spiel die Stimmung besser machen und dann, oder? Oder?
Ja. Ja, keine Ahnung.
Ja, nee, also ich würde diesen Punkt machen wollen.
Das ist ja ein komplexes Ding.
Weil der DFB kommt ansonsten bestimmt wieder mit damit. Hinterher kommen sie noch irgendwie und sagen, ja, das und das war schuld daran, dass wir uns nicht konzentrieren konnten auf den Sport. War auch schwierig in den USA. Ich möchte da nochmal einen O-Ton von ihm einspielen. Ich kann euch nach dem O-Ton auch sagen, ob er von Magenta oder von ZDF war. Und dann, Caro, werfe ich dir eine These vor die Füße. Mach dich gefasst.
Ja, extrem groß, weil ich finde, dass wir echt eine sehr homogene Mannschaft haben, die sich super versteht, die auch immer Gas gegeben hat im Training und sich das jetzt nicht abgezeichnet hat, dass wir heute ausscheiden. Auch nicht, was Einstellung im Training angeht. Da war der Fokus voll da, auch vor dem Spiel in der Kabine, im Hotel. Da war jetzt nirgendwo der Schlendrian drin, wo man das Gefühl hat. Ja, ich glaube schon, dass mehr möglich gewesen wäre. Und wir hätten uns natürlich gerne auch gegen Frankreich duelliert, um mal ein bisschen wieder ranzuschnuppern, aber ja, dann ausscheiden ist natürlich viel zu wenig.
Nach dem Spiel gab es direkt, also nach dem Schlusspfiff, eine Szene, du sitzt auf der...
Ja, Entschuldigung, ich habe das unmittelbar quasi in der Sendung quasi schon geschnitten, deswegen ist es ein bisschen unsauber. Also, wir haben aber gehört, Johannes Bekaner hat da die Anschlussfrage gestellt, es war bei Magenta. Also, Caro, es war eine homogene Mannschaft, Stichwort Passung, haben wir ja auch drüber gesprochen bei der Kadernominierung. Alle haben immer total mitgezogen, es war kein Schlendrian drin. Ist vielleicht auch ein Teil der Antwort auf die Frage, warum so wenig aus dem Team selber herauskam, dass die eben so homogen war. Wo ist denn da die Reibung? Im Trainerteam sehe ich da keine mehr. Alle, die sich mit Nagelsmann mal gerieben haben, unter anderem Sandro Wagner, wurden ersetzt durch irgendwelche Leute, die mal bei Hoffenheim mit ihm zusammengearbeitet haben oder überhaupt mal bei Hoffenheim waren. Und im Team, ich meine, gut, Wirtz hat Kimmich angepflaumt in der 89. Minute. Das hat Martin jetzt gerade erzählt. Da gab es dann vielleicht mal Reibung. Aber ist vielleicht auch das ein Thema jetzt im Rückblick, dass es zu homogen war?
Was für deine These sprechen würde, wäre vielleicht, wenn man sich fragt, wer hätte denn die Rollenverteilung mal challengen können? Wer im Team hätte mal zumindest anregen können, zu planen mit Kimmich auf der 6? Also das spricht natürlich für die These, aber das ist eine Sache, die ich von außen ganz schwer beurteilen kann. Aber ich glaube einfach, dass das zum Beispiel ein Spieler wie, also natürlich hat ein Kroos gefehlt seit 24, aber eben auch ein Ilkay Gündogan. Das sind Rollen, in Anführungszeichen, die du nicht neu vergeben kannst. Das schaffst du nicht, diese Rollen.
Aber meinst du, die sind angeeckt? Sind das nicht auch genau solche
Nein. Ich meine nicht wegen des Themas anecken, sondern einfach, weil das bessere Spieler sind, so, die okay. zu diesen Rollenzuschreibungen von Nagelsmann besser passen. Und vielleicht hat man sich da auch verrannt mit der Rolle. Und ja, einfach
eine falsche
Idee entwickelt.
Kroos hat, glaube ich, schon noch mal eine andere Stimmung mit reingebracht, so, weil der dann auch von außen dazu kam, relativ kurzfristig. Und weil er halt dann mittlerweile so hoch dekoriert war, was glaube ich auch noch, und der dann auch länger nicht mehr mit den ganzen Jungs zusammengespielt hat, außer Rüdiger. Mhm. Ich glaube, das ist schon noch mal ein Impuls gewesen. Und so, wenn man mal so fragen würde, wer hat in dieser Mannschaft vielleicht den Impuls geben können? Neuer ist von außen dazugekommen, aber zockt die ganze Zeit mit dem halben Kader bei Bayern. So. Und ja. Fällt euch sonst jemand ein?
Ja, Undav halt. Brown. Aber jeder, der so ein bisschen rausgefallen ist, der hat ja nicht gespielt. Aber die, also du hast, und also schauen wir uns allein nur die Spieler an, die jetzt nicht eingewechselt wurden gegen Paraguay. Die beiden Torhüter, okay, Baumann, Nübel, eigene Geschichte, nehmen wir raus. Aber du hast da Maximilian Bayer, Jamie Leveling, Asan Uedraogo, Angelo Stiller, Pascal Groß und David Raum. Wer hat denn da auf den Spieler vor ihm im Kader so richtig Druck gemacht? Wer, also könnt ihr euch vorstellen, dass es da richtig heiß zur Sache ging im Training? Ich nehme mich irgendwie, ehrlich gesagt, nicht. Also,
aber wie hätte Jamie Leveling keinen Druck auf Sané ausüben können? Also anscheinend hat das nicht, aber...
Gut, bei Jamie Leveling ist es so, dass er wusste, er kann sich sowieso auf den Kopf stellen, er spielt nicht. Da wurde der Druck ja quasi schon rausgelassen, indem der Julian Nagelsmann reingepikst hat. Aber ich glaube, dass du halt für sowas müsstest du halt mal einen Elmaler mitnehmen, einen Anton Stach nominieren. Ich will es auch gar nicht an einzelnen Personalien festmachen, weil vielleicht tue ich dann auch einzelnen Spielern damit indirekt Unrecht. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es da so eine Friktion gab. Und ich weiß nicht, das ist jetzt ein bisschen küchenpsychologisch, aber ich habe Florian Wirtz vor dem Spiel gesehen, wie er von Thomas Wagner interviewt wurde, wo Thomas Wagner ihn unter anderem fragt, ja hier wird das Wetter heute eine Rolle spielen, die Hitze, und Flo Wirtz sagt, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie warm es heute wird, nö, habe ich mich noch nicht mit befasst und so weiter. Und Flo Wirtz ist jetzt wirklich nicht für seine rhetorische Spannung bekannt, also dass er da quasi so eine Körperspannung in sich hätte. Aber war für mich echt so ein bisschen sinnbildlich für dieses Team. Und bei Kimmich ist es ja genauso. Der macht Ansagen, aber er lebt sie letztlich nicht immer in jeder Situation und muss dann auch angeplaumt werden von Wirtz. Und ich habe den Eindruck, wirklich schon seit längerem, dass das halt alles irgendwie...
Da muss ich kurz reingrätschen. Kimmich lebt seine Ansagen schon einen sehr großen Prozentteil der Zeit.
Aber er hat doch so ein richtig schwaches Spiel gemacht, oder?
Ein richtig schwaches Spiel?
Also ich fand es nicht gut von Kimmich. Ich fand die auf Standards jeden Fall nicht gut getreten.
Aber dann, die Standards waren sehr schlecht. Das stimmt.
Lustigerweise
auf jeden Fall nicht gut.
Geht ja jetzt diese These von dir, Max, in eine ähnliche Richtung, wie sie 2018 oder 2022 auch gegangen ist.
Ja.
Und das würde ja, du stellst ja quasi ein Wohlfühlklima in den Raum.
Ja, das fängt von oben an. Das fängt von oben an. Warte, ich habe hier zufällig einen O-Ton.
Wie ich zu Julian stehe, das brauche ich nicht nochmal extra zu sagen, habe ich die letzten Wochen immer wieder gemacht. Ich finde immer noch die richtige Person am richtigen Ort. Wie gesagt, ich weiß, das ist mal, wenn man gerade in so einer Form ausgeschieden ist, wenn das vielleicht viele nicht verstehen, gerade weil es so ist, weil normalerweise, wenn einer erfolgreich ist, da kann es jeder. Ich finde immer noch, das ist ein absoluter Top-Trainer und den Rest wird man sehen.
Es fängt von oben an, mit einer Vertragsverlängerung, bevor irgendwas erreicht ist für Julian Nagelsmann, mit einem Rudi Völler, der sich nach diesem Ausscheiden hinstellt und sagt, also pff, ihr alle wisst, ich liebe den Jungen, mal gucken, ob er nicht dann doch irgendwie bleiben kann. Und ich glaube, es kommt eben auch ganz unten an, beim Trainerteam, wo ich nicht glaube, dass es die großen Diskussionen gab, in denen wirklich Julian Nagelsmann mal herausgefordert wird, in denen einer von denen wirklich sagt, ey Junge, du musst den Undav jetzt mal von Beginn an spielen lassen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Was hast du dir denn mit dem Leroy, er wird nicht mehr der Leroy, den du dir die ganze Zeit wünschst, schau es dir doch an.
Das könnte so eine Dynamik sein, die entstanden ist, aber zum Beispiel die Vertragsverlängerung von Nagelsmann, die kannst du ja ganz easy auch damit erklären, dass dem DFB die Düse gegangen ist, dass der FC Bayern sich den doch zurückgrabbelt, so dass man den nicht halten kann
hätten
als Nationaltrainer.
Dann hätten wir alle mehr Spaß gehabt.
Und dann herrschte auch die ganze Zeit ein Vertrauen da rein, dass das mit den Fehlern sich schon einstellen wird. Dass sie noch ein Spiel brauchen zum Einspiel. Und was ist denn die Alternative? Was ist die Alternative? Alles umwerfen und das Vertrauen verlieren? Die Alternative ist ja eine knallharte Analyse, eine sinnige Positionierung der Spieler, die zu ihren Stärken passt und nicht unbedingt zu den Rollen, die man haben möchte im Team. Aber worauf ich hinaus will, was ist die Alternative zu? Man hat das Vertrauen, dass man diese Fehler schon abstellt, und man hat das Vertrauen, dass die Spieler, die diese Anlagen haben, schon reinwachsen in dem Turnier.
Naja, die Alternative ist, nur Spieler spielen zu lassen, die in guter Form sind und Spieler, für die es auch richtig noch was Besonderes ist, im Nationalteam zu spielen. Denn also wenn wir jetzt mehrfach bei Spielen bei dem Befund rauskommen, die haben irgendwie so langsam gespielt, so träge, obwohl sie es ja besser können und wir auch alle sagen, ey, warum sehen wir denn Amiri nicht öfter, wenn er gegen Cote d'Ivoire so toll nach Einwechslung spielt, dann ist es für mich genauso, das ist so letztlich das, was Jogi Löw etabliert hat im deutschen Nationalteam. Gewisse Spieler spielen halt immer und die spielen dann ihren Stiefel und es passt dann irgendwie schon auch, aber dann halt irgendwann nicht mehr und dann hat man halt Pech gehabt und das ist schon auch ein bisschen ärgerlich, aber eigentlich sind es ja gute Jungs und das sind ja auch keine schlechten Jungs. Ich will niemanden von denen persönlich zu nahe treten, aber also ich finde, es sagt auch was über die anderen 10 aus, wenn ein Lennart Kahl mehr oder weniger sein Debüt gibt und wir alle sagen, boah, krass, der muss jetzt jedes Spiel bei der WM spielen. Und er verletzt sich dann vor der WM und alle sagen, boah, das ist jetzt aber ein ganz schöner Rückschlag. Das, finde ich, sagt nicht nur was über Lennart Kahl aus, sondern auch über die anderen 10, die da auf dem Feld stehen. Wieder Thema Aktivität versus Passivität.
Also für mich ist es ähnlich wie das, was Martin angesprochen hat, dass du am Elfmeterschießen eigentlich ganz viel ablesen konntest. Also sowohl was Körpersprache angeht und auch, dass man irgendwie anscheinend das Gefühl hatte, das geht schief. Und es da das Thema Selbstbewusstsein, und das ist eigentlich nichts, ist das erste Elfmeterschießen, was eine deutsche Nationalmannschaft bei einer WM verloren hat.
Jetzt haben sie
und das hat ja was mit Haltung zu tun und auch, das kannst du nicht nur auf die Schützen übertragen. Klar hat Manuel Neuer einen da reingefischt, aber ansonsten ist er in neuer Manier auf seine Linie getapst, während der Torhüter von Paraguay da aber richtig die Psychospielchen aus der Westentasche geholt hat. Nicht, dass ich das toll finden würde. Mhm. Ja, aber Thema Selbstbewusstsein, Thema Ausstrahlung. Ich glaube, da kann man viel, was zu dem Thema gehört, an diesem Elfmeterschießen ablesen. Und daher kam vielleicht auch dieses schlechte Gefühl, weil man die Tugenden, die für ein Elfmeterschießen wichtig sind, nicht im Spiel gesehen hat.
Ich habe nach dem gehaltenen Elfmeter von Neuer, war ich kurz gehypt und dann habe ich die Jungs irgendwie gesehen und dachte mir, oh Gott, die verlieren das noch, oder? Das war das Gefühl, was ich gekriegt habe in dem Moment. Dann ist nicht das Gefühl, was man in dem Moment kriegen sollte. Also das ist alles, wir fischen jetzt natürlich sehr viel im Trüben, weil das sehr dolle, einfach nur so vage, zwischenmenschliche Eindrücke sind, ne, die man das immer stimmt. Natürlich dann hochhängen kann. Wenn das Tor ganz normal gegeben wird, dann sagen wir, boah, Tava, der Führungsspieler, und vielleicht kommt da jetzt, nee, sagen wir vielleicht nicht. Ich glaube, wir nehmen sie trotzdem auseinander, aber wir haben vielleicht noch nicht so schnell dieses Gesamturteil. Ich glaube, zu deiner These, dass es, also für mich hakt es ein bisschen an der Stelle, dass ich glaube, dass das relativ schwer vermeidbar ist in einem wohlstandsgetriebenen Hypermillionen-Fußball-Business, weil die halt alle von klein auf, die sind alle mit 19 Millionär und die wachsen so früh da rein, dass in der Öffentlichkeit stehen nichts Besonderes mehr ist.
Mhm. Einkaufen ist was Besonderes. Hat man Joshua Kimmich ja gesehen.
Es hilft dir sogar ein Stück, wenn man es schafft, das zu normalisieren für sich und nicht sagt, okay, das ist total außergewöhnlich. In dem Moment, wo es um die Spitze geht, ist es vielleicht dann nochmal so eine emotionale Spitze zu haben, kann auch nochmal was rauskitzeln, aber so auf einer Day-to-Day-Basis ist es ja schon, musst du ja irgendeine Normalität auch reinkriegen, so in dieses Profifußball-Ding. Und deshalb und die hängen ja auch die ganze Zeit nur mit anderen Profifußballern rum. So, also das ist so, ich glaube, das ist bei den meisten anderen Teams auch so, dass das eine krasse, dass die sehr homogen sind, ne? Und dass die auch sehr professionell sind und so. Das ist halt der Umgebung einfach geschuldet.
Ja, aber wo ist denn die Unzufriedenheit mit der katastrophalen Bilanz Deutschlands, für die nicht jeder einzeln komplett verantwortlich ist. Aber jetzt spiele ich doch noch einen Kai Havertz-Ton ein, und zwar von der Abschlusspressekonferenz vor diesem Spiel gegen Paraguay. Das deutsche Team wurde von Gary Lineker, was glaube ich, als sehr schwaches deutsches Nationalteam eingeschätzt. Und darauf wurde er angesprochen, und er hat das hier gesagt.
Ich glaube, wir haben auch schon viele Experten in unserem eigenen Land, wenn jetzt hier auch noch anfangen, aus den anderen Ländern anfangen, dann reicht es auch mal irgendwann. Also generell ist immer einfach von außen da schön auf uns einzuhauen, aber ich glaube, generell interessiert mich das wirklich null.
Ja, und das ist, glaube ich, halt auch Teil des Problems. Also wo fühlen die sich denn mal angestachelt? Wenn du denen, und die kriegen ja schon selten wirklich kritische Fragen gestellt. Ich war doch schon oft genug in der Mixzone mit dabei. Du glaubst ja wohl nicht,
dass... aber die lesen Social Media, wo die den ganzen Tag hoch und runter beleidigt werden.
Okay, ja, fair. Den Punkt muss ich dir geben, das stimmt. Aber ich hab schon den Eindruck, das ist fair. Also bei Social Media, das stimmt, da ist Hate Speech
da
schon
du, ein großes Thema. Da stumpfst du ein bisschen ab, glaube ich, irgendwann. Da sagst du dann irgendwann, ey, wir fokussieren uns auf die Spiele und scheiß drauf. So, aber das ist natürlich auch, das führt dann natürlich
aber
auch zu, dass
es dann nicht
gleichförmig aussieht.
Also, aber willst du es dann nicht allen zeigen? Du willst doch eigentlich gerade auch den Experten. Also, weißt du, im Zweifel bekommst du als Journalist immer als Antwort auf deine Frage, ja, haben sie mal selber gespielt. In irgendeiner Art und Weise wird dir immer gesagt, und das ist natürlich ein Totschlagargument, weil nee, ich habe natürlich nie auf diesem Niveau gespielt, und sehr wahrscheinlich hat auch der Fußballspieler, dem ich gerade eine inhaltliche Frage gestellt habe, einen Punkt, wenn er sagt, das geht aus dem und dem Grund nicht anders. Aber auf der anderen Art und Weise fehlt mir da auch manchmal so komplett die Fähigkeit zur Selbstkritik. Also ich habe das schon erlebt, dass Kapitäne von Bundesliga-Teams sich hingestellt haben in der Mixzone und alle Mitspieler kritisiert haben, ohne direkt Namen zu nennen. Ich will jetzt nicht sagen, wer das war. Und ich habe mir seine Passstatistiken angeguckt, während er das gesagt hat, und dachte mir so, du warst genauso schlecht wie alle anderen. Warum klingt das gerade so, als ob du der Beste auf diesem Fußballfeld warst, einfach nur Pech hattest, in einem schwachen Team zu spielen. Und das ist nicht nur einmal vorgekommen, dass ich das erlebt habe. Und das ist menschlich verständlich, aber ich würde auch sagen, dass das auch in diesem Nationalteam zu sehen ist. Ich sehe einen Kai Havertz, der bügelt das so ab und sagt, das interessiert mich halt nicht, dass die uns schlecht finden, und es ist halt von außen, ja, hauen halt immer alle drauf. Ja, aber es gibt ja auch was drauf zu hauen. Also zeigt's uns doch halt mal.
Havertz hat nach dem Spiel auch gesagt, dass er glaubt, die haben keinen schlechten Fußball gespielt in diesem Turnier. Ja. Was nach dem Spiel, boah. Ja.
Hat nicht Kimmich eigentlich genau das gesagt vor dem Spiel mit diesem nichts zu verlieren, es allen zeigen?
Ja. Kimmich hat übrigens jetzt, wenn das Zitat gestimmt hat, was ich gesehen habe, hat gesagt, wir waren gegen jeden Gegner schlecht.
Na, immerhin.
Und wir sind verdient rausgeflogen. Aber
lass es zum Ende bringen, weil vor allem die arme Caro muss beängstigend früh schon wieder arbeiten. Ich würde
die arme Caro hat noch eine Frage.
Also ja, ich wollte jetzt auch noch nicht abmoderieren. Kennst mich gut. Doch. Ich würde gerne noch einen Nagelsmann-O-Ton einspielen, denn vielleicht geht das dann nämlich auch auf deine Frage ein.
Bestimmt.
Hören wir noch mal kurz, was er da nach dem Spiel gesagt hat.
Wen wirst du in die Entscheidung mit einbinden, also in deine eigenen Überlegungen, ob du das weitermachen möchtest?
Ja, ich möchte es weitermachen. Wie gesagt, ich stehe bereit, habe ich gerade schon gesagt. Aber im Fußball hat man das Ding jetzt nicht alle selber in der Hand, sondern wie gesagt, wenn der DFB das möchte, dann bereite ich sehr gerne auch die EM vor und die Nations League. Und wenn sie es nicht möchten, dann müssen sie es mir sagen.
Julian, ich danke dir sehr herzlich fürs Gespräch. Gerne. Alles Gute. Ja? Ciao.
War das deine Frage, Caro? Also.
Meine Frage wäre gewesen, ob ihr den Bundestrainer austauschen würdet, wenn ihr könntet.
Wusste ich es doch.
Aha.
Ja, zu 100% ja. Und geht nicht gegen Nagelsmann persönlich. Ich halte ihn aber für keinen so guten Trainer, wie für den er sich selbst hält und für den ihn auch andere halten. Das klingt jetzt total polemisch. Ich glaube aber, dass ich es in den letzten Wochen und Monaten dann schon genügend ausdifferenziert habe. Es ist für mich kein Spitzentrainer, und er ist vor allem nicht das, also dadurch, dass die Probleme im deutschen Fußball nicht durch einfache Nominierungen und Taktik zu lösen sind, braucht es vor allem einen guten Kommunikator. Und worin ist Julian Nagelsmann mit am schlechtesten? Im Kommunizieren. Ende meiner Argumentation. Martin, kannst gerne gegen argumentieren, wenn du magst.
Also ich finde ja bei solchen Fragen immer, dass die Frage ist, wen kriegen wir denn stattdessen? Weil wenn wir jetzt nochmal Erich Ribbeck einstellen wollen, als Alternative würde ich sagen, wir behalten lieber Julian Nagelsmann. Aber ganz generell, also ich glaube, also mein Hauptproblem mit dem Ganzen ist, wie sich die Stimmung entwickelt hat. Also ich hatte das ja nach der letzten Sendung zu euch schon gesagt, ob man nicht bei einer Nationalmannschaft dann schon auch, ich finde das bei Vereinsmannschaften, die ja sehr schneller auch wieder andere Ergebnisse bringen und so, häufig ein bisschen überemotional, aber ich frage mich, ob man nicht bei einer Nationalmannschaft schon auch ein bisschen Rücksicht nehmen muss auf die Leute, für die man das letzten Endes macht. So, und wenn das ganze Land keinen Bock mehr auf irgendwas hat, muss man vielleicht sagen, okay, auch wenn es vielleicht eine gute Alternative wäre, die Leute wollen was anderes, dann lass denen doch was anderes geben. Und ich finde auch, dass inhaltlich da jetzt viele Sachen dabei waren, wo ich das Gefühl hatte, dass das ist natürlich auch nicht einfach, aber dass du die nicht die ganze Zeit die Spieler da hast, dass du die nicht ständig siehst, sondern dass du die konkreten Eindrücke von den Spielern viel seltener reinkommen und du dadurch deutlich schneller updaten musst. Du kannst einem Spieler nicht 3, 4, 5 schlechte Spiele geben, bis du sagst, naja, das funktioniert gerade einfach nicht, sondern du musst vielleicht auch mal nach einem Spiel oder auch wenn du nur im Stadion gesehen hast, das mal entscheiden. Und dann auch der Umgang dann mit der öffentlichen Meinung, dass ich glaube, Nagelsmann da auch nicht ganz frei von machen konnte, sondern dann hier und da auch Sachen dann irgendwie aus Sturheit ein bisschen durchgezogen hat. Ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob es stimmt, so, aber das war schon der Eindruck, den man hatte, was ich ehrlich gesagt menschlich auch nachvollziehbar finde, so. Ich glaube, das ist schwierig, wenn man die ganze Zeit vollgelabert wird von allen, sich da komplett von frei zu machen. Aber in Kombination habe ich das Gefühl, oder generell auch einfach von der Logik, von dem her, wenn man guckt, was er anbietet, was er besonders gut kann, ist von vornherein so gewesen, dass ich glaube, dass Nagelsmann ein besserer Vereinstrainer ist als Nationaltrainer. Ich habe damals die Chronologie ein bisschen geärgert, weil ich denke, Tuchel ist ein sehr, sehr sehr offensichtlich als Nationaltrainer gut geeignet von seiner Arbeitsweise her so. Mal gucken, ob sich das im Turnierverlauf jetzt bestätigt. Aber es hängt trotzdem noch ein bisschen davon ab, wer die Alternative ist.
Bitte nicht Jürgen Klopp, sondern Christian Streich. Und yes. Damit übergebe ich an Caro. Caro, oh. Was wäre denn deine Antwort auf die von dir gestellte Frage?
Nein, ich finde den Christian Streich-Gag super, weil wir über die Taktiktafel im ZDF gesprochen haben. Und man könnte ja meinen, hätten sie ZDF geguckt, wäre das vielleicht nicht so passiert in der ersten Hälfte. Nee, Spaß beiseite. Für mich zählt da das neben denen, also ihr habt das Kommunikative etc. ja schon abgebildet, dass einfach die spielerische Weiterentwicklung und das Formen einer Mannschaft, eines neuen Kerns nicht funktioniert hat und man dann eben in diese Muster verfallen ist, auf Spieler zu setzen, auf die man ja schon lange unerfolgreich gesetzt hat. Und Thema Aufbruchstimmung und allgemein positive Stimmung um die Nationalmannschaft kommt ja auch durch Ergebnisse. Also sie kommt ja nicht nur durch, die Stimmung war ja gut. Zum Beispiel, nachdem man das letzte Spiel gegen Ungarn gewonnen hat, nachdem man das erste Spiel so verloren hatte. Da war ja die Stimmung, war ja immer eigentlich ziemlich parallel zu dem, wie die Spieler aussahen. Und selbst wenn die Spiele ein bisschen vielleicht doch gar nicht so gut waren, wie das Curaçao-Spiel. Die Sehnsucht in Deutschland nach einer Nationalmannschaft, die geilen Fußball spielt, ist einfach riesengroß, sodass da auch einfach die Hoffnung immer groß ist. Und das ist ja nichts Negatives, da die Hoffnung in Julian Nagelsmann zu setzen, weil er ein guter Trainer ist. Aber ein Vereinstrainer würde man, glaube ich, in dieser Situation, weiß ich nicht, ob man an dem festhalten würde, weil das Positive ist da, aber es hat einfach nicht funktioniert. Kurz gesagt, es hat einfach überhaupt nicht funktioniert.
Und ich weiß das auch.
Ein Gegenargument wäre halt noch, dass man schon, dass ich glaube, Deutschland ist sich nicht ganz bewusst, wie schwach der Kader in Wirklichkeit ist. Wir hatten jetzt die, weil ich glaube, man immer noch so den Vergleich macht mit vielleicht einer Generation vorher oder mit was man so gewohnt ist. Und ich glaube, dass insbesondere das athletische Niveau in der Breite ist im Fußball so krass gestiegen in den letzten 10 Jahren, dass du ne, Frankreich Kader und Frankreich B-Kader, der nicht mitgekommen ist, wenn man sich das alleine anguckt. Wir hatten die Tage noch in Spielverlagerung Chat noch die Debatte so, wer würde denn von Deutschland, wer würde bei England spielen? Wer würde bei Frankreich spielen? Ich glaube, bei Frankreich vielleicht Kimmich so, bei England maybe Wirtz, aber ich könnte mir sogar vorstellen, so Foden und Palmer spielen da auch nicht, ne? Mhm. Die sind nicht mal, Foden und Palmer sind bei denen nicht im Kader, bei uns ist Wirtz der alleinige Hoffnungsträger beinahe schon. Also ich könnte mir legit vorstellen, dass Tuchel, wenn er Deutschland und England hätte nominieren können, dass er nur englische Spieler genommen hätte.
Das hätte Tuchel allein gemacht, um sich zu rächen an dem Land, das ihm nicht die Lorbeeren gibt, die er selbst verdient hat.
Was? Nee, aber das ist ja schon krass. So. Und wie gesagt, das sind natürlich alles trotzdem tolle Spieler und einige von denen haben auch auf gutem Champions League Niveau performt, sind dort aber auch noch nicht oder nicht mehr die absoluten Leistungsträger. Und da ist gerade ist nicht viel Weltklasse übrig im Kader.
Ich glaube, ich sage jetzt was ich schon seit ein paar Monaten sagen will, aber ich es mich immer nicht getraut habe. Aber ich glaube, Deutschland erlebt genau das, was Italiens Fußball gerade erlebt, nur man qualifiziert sich noch für die WMs. Aber ich glaube, die Probleme sind wirklich ganz ähnlich. Im Nachwuchsfußball sieht es ein bisschen besser aus, weil ein bisschen mehr junge Spieler den Sprung in den Profifußball schaffen. Das ist noch etwas, wo Italien hinten dran ist. Aber ansonsten glaube ich, dass die Probleme auffallende Parallelen haben. Man kann nur diese Argumentation nicht so machen, weil alle sich ja immer lustig drüber machen wollen, wie schlecht Italien ist. Und ja, aber ich habe diesen Gedanken wirklich schon sehr, sehr lange. Ehrlich gesagt, seitdem ich...
Deutschland hat 7-0 gegen Bosnien gewonnen, aber sorry, ich habe dich bei einem wirklich guten Gedanken unterbrochen.
Nee, aber hört euch nochmal, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr wollt, hört euch die Nationalteams-Folge an, die ich mit Christian Bernhard und Mario Rieke gemacht habe, eben nach dem WM-Verpassen von Italien. Und macht einfach mal Haken mental, bei welchen Dingen ihr sagen würdet, das Problem haben wir in Deutschland vielleicht auch. Ich würde sagen, bei gar nicht so wenigen dieser Aspekte. Und das...
Ich wollte... Ja. Kann ich noch eins? Ich wollte eigentlich noch sagen, was ich so ein bisschen... Ich finde so ein bisschen zur Einordnung vielleicht noch ganz gut, den Gedanken hier zu lassen, auch wenn der nicht mehr aktuell ist. Das hat mich geärgert, dass ich das nach dem ersten Spiel, zum zweiten Spiel nicht gesagt habe, weil ich fand, nachdem wir beim ersten Spiel noch so relativ defensive nicht so gut, fand ich dann nach dem ersten Spieltag in Gänze, dass man schon feststellen muss, dass auch einfach eine Nationalmannschaft richtig in Schuss zu kriegen, ist auch offensichtlich keine so leichte Aufgabe, weil es gibt nicht viele gute Mannschaften bei diesem Turnier, die nicht ganz eklatante Schwächen auch haben. Und das sah dann erstmal so aus, als ob Nagelsmann das schon tendenziell besser hingekriegt hat als seine Kollegen. Die letzten beiden Spiele lassen es jetzt anders aussehen. Ich muss immer zur Trainerehre immer dazu sagen, dass du natürlich einzelne Spieler eigentlich nicht so überbewerten solltest. Das kann einfach normal aus Schwankungsgründen kann man mal ein Spiel verkacken und man kann auch als Trainer mal ein Spiel verkacken. Machen, glaube ich, auch die Besten.
Aber im Fall von Nagelsmann tun wir das ja nicht. Oder? Also das muss man doch jetzt wirklich ernsthaft mal sagen. Also ich habe hier nochmal die Ergebnisse in dieser Saison, in diesem Kalender. Es ging ja schon los mit dem 4-3 gegen die Schweiz, dann 2-1 gegen Ghana, was nicht so toll war. Wir haben das 2-1 gegen die USA gehabt. Und wenn wir
ins
letzte Kalenderjahr zurückgucken,
da
haben wir doch so, ja, aber wir hatten doch auch so Spiele dabei wie dieses 1-0 in Nordirland, wo sie gespielt haben wie Mist, aber sich dafür gefeiert haben, dass sie Kopfballduelle gewonnen haben. Und David Raum stellt sich danach hin und sagt, ja, war richtig geil. geil, weil es mal ein scheiß Fußballspiel war und wir haben es aber gewonnen. Ja, toll. Also ich finde, du hast natürlich völlig recht und ich will auch wirklich nicht der aber Typ sein, der sagt Trainer raus sofort. Aber also ja. in dem Fall finde ich, ist es wirklich okay, den größeren Rahmen zu machen und zu sagen, es ist nicht nur dieses 1:1 und Elfmeterschießen Niederlage gegen Paraguay.
Ich finde aber ich unterstelle dir da ein bisschen Bias, ehrlich gesagt, weil du immer da auf die negativen Sachen gehst und die positiven kleinredest und so tust, als wäre die Slowakei irgendwie ein Drittligist, obwohl die auch in Weltklasse 6 haben und gegen uns im Hinspiel auch ein super Spiel gemacht haben. Und dann ist aber, dass man die dann mit 6 Toren nach Hause schickt im entscheidenden Spiel, wo die sich für die WM qualifizieren können, ist dann so, ja, ist ja nur die Slowakei. So, und dann sind Siege gegen die USA und Siege gegen Ghana sind auch schon negativ, wo Italien halt gegen Bosnien nicht gewinnen kann. Also,
ja, fair, kann man so sehen, klar.
Ich finde die Ergebnisse so unterm Strich schon so in einem vernünftigen Rahmen.
Ja, aber wir wollen ja eigentlich nicht vom Ergebnis her denken, weil dann tun wir ja Julian Nagelsmann weniger leicht Unrecht, wenn wir quasi von der Leistung her denken. Und da war es eben ein ständiges Auf und Ab. Ich meine, wie oft dachten wir, okay, jetzt hat er was und jetzt hat das Team was und jetzt spielen sie gut, unter anderem ja nach diesem Slowakei-Spiel. Ich meine, ist natürlich auch ungünstig, das war irgendwie Mitte November und dann kommen wir irgendwann Ende März, sehen wir sie wieder und sie spielen halt dieses wilde Spiel in der Schweiz und wir haben es ja auch hier besprochen, aber es sind für mich ja eben nicht nur die Ergebnisse, sondern die korrespondierenden Leistungen. Aber gut. Aber das heißt, wir sind quasi alle drei auf dem Standpunkt, mit Nagelsmann eher nicht weitermachen. Also wir sehen es anders als er selbst. Sehe ich das richtig?
Obwohl ich die Frage gestellt habe, will ich da keine klare Antwort geben. Aber irgendjemand muss ja die Spieler verunsichert haben. Und die deutsche Öffentlichkeit zu beschuldigen, wäre da ziemlich billig. Deswegen wird es wohl Nagelsmann gewesen sein.
Ich finde, ich frage mich, ob er überhaupt, weil das war ja eine halbe Stunde nach dem Spiel oder so, als er bei Magenta darauf angesprochen wurde, ob er zu dem Zeitpunkt überhaupt schon drüber nachgedacht hatte, ehrlich, und ob er einfach nur aus Verlegenheit gesagt hat, weil er hat es nicht sofort so klar gesagt. Er hat erst beim Nachfragen, hat er dann nochmal ganz klar gesagt, ich stehe zur Verfügung, ich würde es weitermachen. Und beim ZDF hat er es dann sofort gesagt. Ich hatte das Gefühl, der hatte in dem Moment einen Moment von wegen, fuck, scheiße, da habe ich jetzt, was sage ich denn dazu? Und dann hat er schnell entschieden, okay, ich mach's. Die Frage, die ich mir stelle, ist quasi, ob er nicht, wenn er 2 Tage Zeit gehabt hätte, um drüber nachzudenken, nicht vielleicht doch über einen Rücktritt auch nachgedacht hätte.
Das kann ja auch noch kommen. Ja. Also die Maschinerie, die rollt jetzt los. Wenn wir hier schon so kritisieren, dann kannst du dir ausmalen, wie andere Medien schon kritisiert haben, während wir das hier gerade aufzeichnen. Und das wird jetzt sehr, sehr unangenehm werden. Und da werden sicherlich auch Dinge unter der Gürtellinie passieren, die dann nicht okay sind, gerade in sozialen Netzwerken. Das war schon richtig, dass du es vorhin angesprochen hast. Also das ist jetzt, da würde ich ihn jetzt auch nicht festnageln wollen auf die Aussage direkt nach dem Spiel. Ich fand allerdings diese gewisse Lockerheit, die er dann doch trotz allem hatte, die fand ich dann schon sehr passend, weil das war ja genauso nach dem Ausscheiden gegen Spanien auch so, wo er ja dann eben diesen Weltmeisterspruch gebracht hat, der ja deswegen so lange im Intro geblieben ist, weil ich mich damals schon gefragt habe, ob das wirklich dafür spricht, dass er gute Antennen dafür hat, wie gerade so die Stimmungslage ist, und ich glaube eben nicht. Aber ja.
Wenn das Schicksal von Martin und mir an Nagelsmann gekoppelt ist, dann bin ich natürlich ganz großer Fan
von Nagelsmann. Das wäre ja wirklich. Ich möchte an der Stelle Pfeife deckeln.
Da wären wir dann quasi so eine Medien-Stuff-Erweiterung dann gewesen von der Nagelsmann-Ära.
Nee, das wäre ja noch schöner. So leicht kommt ihr mir nicht mit davon. Ich möchte Pfeifedeckel als letztes hier zitieren. Sie hat bei Blue Sky geschrieben, herzliche Grüße an der Stelle. Der wirklich einzige Grund, warum ich das Ausscheiden schade finde, ich bin keine Nationalmannschaftsperson, nothing personal, just not my thing, ist, dass es keine weiteren Rasenfunkfolgen mit Caro und Martin gibt. Maximal 3% aller je besprochenen Spieler habe ich gesehen, aber jede Folge geliebt. Ich bin betrübt. Und genauso geht es mir nämlich auch. Dass jetzt Deutschland ausgeschieden ist, das passiert mal. mit der privaten Planung von mir ist es jetzt nicht so schlimm, dass ich jetzt nicht vom Rockharz die nächste Sendung ausmachen muss, aber dass ich mit euch nicht nochmal sprechen kann, das ist tatsächlich schade. Allein dafür hätte es ein Durchmarsch bis ins Finale gebraucht, dann hätten wir die maximale Sendungsanzahl gehabt.
Leute, ich wäre in Frankreich gewesen bei dem Spiel.
Ich in Kroatien.
Gegen Schweden. Bei dem Spiel gegen Schweden wäre ich in Frankreich gewesen.
Das heißt, wir hätten quasi aufgenommen Rockharz, Frankreich und Kroatien. Ja gut, ey, nachdem wir schon Probleme hatten, hier so jetzt eine Leitung herzustellen. Ja, vielleicht aber auch gar nicht so schlecht. Aber in diesem Sinne, ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich. Wir haben jetzt 4:30 morgens. Caro kann bald an einem Finger abzählen, wie viele Stunden sie noch schlafen darf, bevor sie in ihren eigentlichen Broterwerbsberuf rein darf. Caro, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir trotz allem die Zeit genommen hast. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Danke dir.
Ja, danke euch. Also ich bin gar nicht müde. Das heißt, ich werde nicht einschlafen
können. Du bist über den toten Punkt jetzt wieder raus, ja. Ne? So geht es mir nein. Nämlich auch. Ja.
Mein Beileid. Ich gucke jetzt noch schön Holland, Marokko hier.
Ja, mach das. Wünsche ich dir viel Spaß dabei. Also herzlichen
vorgezogenes
Dank auch
Finale.
An Martin Rafe. Danke dir, lieber Martin. Und so schnell kommst du mir nicht davon. Wir machen weiter.
Es war mir eine Freude. Ja, sehr gerne. Immer doch, immer doch.
Und ich danke auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, alle Sendungen hier sind nur dank euch möglich. Wir sind Paywall-, Werbe- und Sponsorenfrei, finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne diese Sendung hier zum Anlass nehmen, uns einen Geldbetrag eurer Wahl zukommen zu lassen. Geht über PayPal, Kreditkarte, Überweisung, wie auch immer ihr das haben wollt. Alle Infos dazu in den Shownotes und in der Podcast-Beschreibung und auf rasenfunk.de, wenn ihr auf den Unterstützen-Button klickt, da erfahrt ihr nicht nur, wie wir euer Geld in der Vergangenheit verwendet haben, sondern ihr könnt euch auch als Unterstützende registrieren, so wie es getan haben Nelson, Toni S. und Paul D. sowie gar kein Fußballfan und Lars, der den Fußball immer geliebt hat. Wenn ihr euch registriert, könnt ihr mit angeben, ob ich euch hier nach dem Zufallsprinzip danken soll. Feedback zu dieser Folge sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de. Und wenn ihr generell Feedback habt zu dieser Folge, freuen wir uns, wenn ihr das loswerdet und diese Sendung hier weiterempfehlt an alle, die das interessieren könnte. In diesem Sinne, bleibt oder werdet gesund und bis bald wieder hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Rasenfunk unterstützen, ihr Knauser.